Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, zu einer besonderen Folge unserer Top 10 Player Ranking. Und Björn und ich, wir haben uns gerade schon bei WhatsApp geschrieben. Was hast du mir gerade eben geschrieben? Hey, schwierigste Vorbereitung meines Lebens, oder? Das war der Wortlaut.
Ja, sowas, warte, ich pull es nochmal schnell ab, damit wir es auch genau haben. Jetzt lädt natürlich WhatsApp nicht. Ich habe dir geschrieben, ey, schwerste Vorbereitung meines Lebens, 5 bis 10, meiner Meinung nach unmöglich zu ranken.
Ja, und es ist unfassbar schwer. Also irgendeinen Namen oder sogar mehrere Namen muss man rauslassen und denkt sich so, ey, das kann ich eigentlich nicht bringen. Dann schiebst du sie wieder rein, dann tust du jemand anders raus, denkst du, das kann ich aber auch nicht bringen. Also im Endeffekt bräuchtest du eine Top 10, in die eigentlich 15 Spieler oder sowas reinpassen. Wäre jetzt genau. So bei mir. Ja, es ist wirklich, ich habe mir auch ein paar andere Rankings angesehen und die wenigsten, also eigentlich sind sich alle nicht einig. Ja, muss man sagen, alle sind sich nicht einig. Jeder hat irgendwie eine andere Top 5. Dann 5 bis 10 ist wirklich am spannendsten. Da siehst du alle wilden Kombinationen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir uns da heute durchretten werden. Aber jetzt erstmal, wie geht es dir? Alles gut? Wie war deine Woche bisher?
Ey, alles super. Mir geht's richtig gut. Geilen Basketball gesehen am Wochenende. Ich war bei Hamburg gegen Bayern in der Halle.
Was war das für ein krankes Spiel, bitte? Oh.
Ja, das Spiel war krank, ist in die Verlängerung gegangen. Zehnjähriges Jubiläum in Hamburg. Deswegen haben die in der Barclays Arena vor 12.000 Leuten gespielt. Bis auf den letzten Platz ausverkauft. Stimmung war unfassbar von Anfang an. Und dann war es auch noch ein super knappes Spiel. Das ging in die Verlängerung. Und dann wurde leider so bitter aus Sicht der Hamburger, der Game-Winner, der potenzielle Game-Winner wurde von Serge Ibaka, wurde einfach weggeblockt. Ich habe das auch auf dem Handy, poste ich mal noch in die Story, das war so ein krasser Moment. Aber ja, geile Werbung für deutschen Basketball, glaube ich, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ansonsten hier viel gegrindet, Videos die ganze Zeit, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
Super, vor allen Dingen jetzt mit dem Frühlingsanfang, mit der Sonne, der Playoff, also jetzt Endspurt. Es ist gerade so super spannend. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, Western Conference, ich bin wieder so drinnen. Ich schaue mir Spiele an. Ich bin einfach komplett into it. Also, ich bin ehrlich zu euch, Eastern Conference ist so ein bisschen, vernachlässige ich ein klein wenig. Aber ja. Western Conference, was da gerade eben abgeht, Mavs, Kings, Warriors, Lakers, Rockets, 9 Spiele in Folge gewonnen, nur noch 0,5 Spiele hinter den Warriors. Also die Clippers sind gerade am Abkacken und lassen sich vielleicht in diesen Play-In-Strudel noch mit reinziehen. Mhm. Also ey, wenn jemand sagt die ganze Saison über, okay, NBA interessiert mich nicht so, ist ein bisschen langweilig, okay, verstehe ich. Aber wer jetzt nicht am Start ist, Leute, jetzt ist es wirklich nicht mehr langweilig, jetzt geht's wirklich um um die goldene Ananas und erstmal darum, wer es überhaupt in die Playoffs schafft. Also deswegen, mir geht's auch sehr, sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, der Pott heute, ja, ich würde jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, aber ich bin froh, wenn wir ihn hinter uns haben, weil Top 10 Ranking ist immer schon echt tough, muss man sagen, ja.
Es wird sehr, sehr tough. Wir können aber direkt reingehen heute auch in die Kategorien. Wir machen die Kategorien heute ein bisschen schneller durch, Leute, und fokussieren uns dann im Hauptteil wirklich lange und breit auf die Top 10. Es ist fast so ein bisschen so, als hättest du in die Starting 5 schon reingelugt, weil ich habe direkt 2 Fragen zu Themen, die du gerade angesprochen hast. Und meine erste Frage ist, das Rennen um Platz 10 im Westen, also Warriors oder Rockets. Du hast es gerade gesagt, sie sind nur noch 0,5 Spiele hinter den Warriors. Eigentlich, ich war so ein Kandidat, ich habe gesagt, ey, das Ding ist eigentlich durch. Also wir werden sicherlich die Warriors sehen. Ich glaube nicht, dass die Rockets oder die Jazz oder wer da noch vor ein paar Wochen so um diesen 11. Platz gekämpft hat. Ich habe mir gedacht, so, ah, die kommen da nicht mehr hoch. Und jetzt gewinnen die Rockets halt 9 in Folge. Die Warriors spielen durchwachsen und plötzlich hast du hier wirklich ein Rennen um Platz 10. Glaubst du an das Upset von den Rockets? Glaubst du, die Rockets überholen noch die Warriors, gehen an die 10 und schmeißen die Warriors aus dem Play-In raus, bevor es überhaupt stattfindet?
Ich hätte normalerweise, hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, niemals. Aber wenn ich mir die aktuelle Situation ansehe und wie die Warriors spielen und auch wenn ich mir den Restspielplan ansehe, für euch, die spielen jetzt als nächstes gegen die Heat, dann spielen sie gegen die Magic. Die müssen noch 2-mal ran gegen die Mavs, die müssen auch noch ran gegen die Rockets, das direkte Duell. Die müssen noch ran gegen die Lakers, die müssen noch ran gegen die Pelicans. Es klingt verrückt, ich glaube, es kann wirklich passieren. Ich glaube, es kann wirklich passieren, dass die Rockets, ich weiß, das war jetzt ein 9er Winning Streak, da waren natürlich auch viele schwache Gegner mit dabei. Der nächste Gegner ist jetzt OKC. Ich glaube, die werden wahrscheinlich dann ihren 10er Winning Streak wahrscheinlich vereiteln. Aber die Rockets spielen gerade irgendwie immer so locker und leicht. Und ich glaube, denen ist es jetzt egal, ob die ins Play-In kommen oder nicht. Die zocken jetzt einfach gerade ihren Basketball. Jalen Green, ist er schon Papa oder weiß er bloß, dass er Papa wird?
Ich glaube, er ist Papa geworden.
Ja, genau, richtig. Also seitdem ist er irgendwie komplett am Eskalieren. Fred VanVleet, Splash, Dreier from Downtown, dass du denkst, es gibt keinen Morgen mehr. Uncle Jeff spielt, als wenn er wieder 20 wäre. Und die Warriors sind irgendwie so lethargisch, defensiv. Es klappt überhaupt nichts. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, ich glaube, es passiert. Ich glaube, die Rockets kicken die Warriors noch raus. Und vielleicht ist es tatsächlich das Ende der Dynasty. Weil wenn du es nicht mal ins Play-In schaffst mit Steph, Clay, Draymond, dann muss man irgendwann sagen, wow. Und vor allen Dingen, Steph ist gerade auch die letzten Spiele. Er averaged halt plus 20 Punkte und keine guten Quoten aus dem Feld. Du kannst aber nicht alles nur auf Steph schieben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Rockets könnten das wirklich schaffen. Das wäre komplett irre. Und die Lakers geben die Füße, wenn die sagen, die müssen ran gegen die Rockets und nicht gegen Steph und die Warriors.
Das Oder? Stimmt auch. Ja, total. Ich bin auch noch so zwiegespalten, weil auf der einen Seite, ich will den Rockets-Run nicht überbewerten, weil da waren wirklich eigentlich fast nur schwache Teams dabei, die sie geschlagen haben. Das sollte man echt nicht zu hoch hängen. Und die spielen aber gerade einfach so losgelöst von allem. Ich finde auch Udoka, du musst mal überlegen, was Udoka dieses Jahr schon gemacht hat, also der Coach bei den Rockets. Das war ja so, dass Jalen Green teilweise gebencht wurde in der Crunch-Time. Der hat ja überhaupt keine Spielzeit mehr bekommen, was das auch für ein Turnaround ist. Und wie Udoka, das hat er schon damals bei den Celtics gemacht, als er noch bei denen war. Der hat einfach in einem positiven Sinne so krass keinen Respekt vor den Spielern. Also dem ist es so scheißegal, der bencht dich auch. Das ist so ein bisschen wie Eric Spoelstra. Ich war in Miami, wann waren wir da, im Januar oder Februar? Ey, da wurde Jovic die ganze Zeit nur gebencht. Da hat Jovic keine Minute gesehen. Jetzt schalte ich Heat-Spieler ein, Jovic startet. Weißt du, die machen das so formabhängig und so, wie du im Training arbeitest und was du für ein, was du für ein Spiel lieferst, das finde ich richtig geil, dieser Coaching-Stil. Und die Rockets sind mega heiß, aber ich würde echt sagen, man darf es auch nicht überbewerten, weil die Gegner waren nicht so stark. Auf der anderen Seite, es gibt mir auch wenig Hoffnung, gerade bei den Warriors irgendwas, weil selbst, also man kann es wirklich nicht auf Steph schieben. Wir werden ihn ja auch gleich wahrscheinlich bei der Top-10-Liste zumindest besprechen, ob er jetzt drin ist oder nicht. Das war einer dieser Namen, mit dem ich mich unendlich schwer getan habe zum Beispiel. Und bei Steph, wen hat er denn als Hilfe? Also ich habe schon wieder den Puchemski. Gegner vergessen. Ja, literally, Puchemski ist sein bester Mann oder sein konstantester Mann. Ich habe vergessen, gegen wen das ging. Das war ein super knappes Spiel der Warriors. Das ging dann am Ende auf einen contesteten Clay-Dreier hinaus, dass der den entscheidenden Wurf genommen hat. Aber wen hat er denn neben sich? Er hat irgendwie einen Clay, der komplett inkonstant ist. Er hat einen Wiggins, der überhaupt nicht mehr die Leistungen bringt. Diese ganze Mannschaft ist so up and down. Du weißt nie, was du kriegst. Deswegen, mir machen die Warriors eigentlich gerade auch in extrem wenig Hoffnung. Also wenn die Rockets die jetzt überholen würden, Stand heute, ich wäre nicht überrascht, aber ich bin jetzt wie so ein Elternteil, der es dir richtig reindrücken will. Ich wäre nicht überrascht, ich wäre einfach nur enttäuscht. Ich wäre so richtig enttäuscht. Ich wäre nicht sauer, sondern enttäuscht, weil dieses Warriors-Team sollte besser sein als das, was sie uns zeigen. Und vielleicht noch ein Positives kann man nennen, da habe ich jetzt die letzten 10 Spiele jetzt nicht so drauf geachtet, wie er genau performt hat, aber es gibt halt einen Breakout-Kandidat dieses Jahr, das Kuminga, der scheint endlich gefunden worden auch zu sein, Kuminga angekommen zu sein. Ja, der hat seine Rolle gefunden, der ist jetzt da, der ist vernünftig, aber der ist ja auch keine zweite Option neben Steph. Also denen fehlt einfach diese konstante Option neben Steph und sowohl Clay als auch Wiggins geben ihnen das nicht und das ist ein Riesenproblem. Also ja, wenn ich Warriors-Fan wäre, ich würde auch ziemlich zittern.
Björn auf jeden Fall raushöre, er glaubt, die Warriors schaffen es, aber nicht komplett aus eigener Hand. Ich glaube, das höre ich so ein bisschen bei dir raus, dass du glaubst, dass die Rockets vielleicht auch nochmal einbrechen werden und dass die Warriors dann so vielleicht einen Kopf über Wasser hält, dass sie es reinschaffen. Ja,
das fasst ganz gut zusammen. Und auch super spannend, ne, Personal gesprochen bei den Rockets. Sie machen das gerade alles ohne Şengün. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, ey, Şengün, bester Spieler bei den Rockets, ist wahrscheinlich auch so, aber es ist interessant, wie dieses System gerade auch wieder nur 10 Spiele und nur gegen schwache Gegner, aber wie das viel besser funktioniert gerade ohne ihn, mit Jabari Smith auf der 5 und drumherum diese ganzen Kleinen, dieser Small Ball. Ich bin mal gespannt.
Spielt halt auch viel Five Out und Şengün bekommt halt am meisten Post-Touches, das bedeutet, der Post ist jetzt gerade eben auch frei für Spieler, um dass Jalen Green den Korb attackiert. attackieren kann. Ich glaube, das hat schon ein bisschen was miteinander zu tun, aber ich wollte es nicht zu hoch hängen, weil du hast gesagt, das sind 10 Spiele. Aber ja ich glaube, es hat schon einen kleinen Impact, dass Schengen nicht mit dabei ist. Aber ey, wir wollen jetzt nicht sagen, Schengen steht den Rockets im Weg. Das wäre ein bisschen zu wild.
Das wäre ein sehr, sehr provokatives YouTube-Video.
Das stimmt.
So als Titel, so steht Schengen den Rockets im Weg.
Problemfall Schengen.
Nee, Schengen, bester Mann. Okay, weiter geht's. Du hast ja auch schon angesprochen, deswegen ziehe ich jetzt die Frage vor. Die Clippers seit dem All-Star-Break. Ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt für mein Video. Nummer 3 schlechteste Defense. Seit dem All-Star-Break irgendwie 8-10 die Bilanz. Glaubst du, die Clippers haben so eine Art Playoff-Schalter entdeckt über die Saison und sagen sich jetzt einfach, ey, wir sind vielleicht als Team jetzt nicht besonders eingespielt, aber wir sind als Team zumindest so weit gekommen in der Saison, dass wir genau wissen, okay, wenn wir den Schalter umlegen von der Intensität in Sachen Defense vor allem, dann können wir hier jeden schlagen. Sie sind ja 20-5 oder sowas gegangen über die Monate. Glaubst du, die Clippers haben den Playoff-Schalter entdeckt und sagen sich jetzt einfach, wir chillen? Oder glaubst du, wir haben hier wirklich Grund zur Sorge? Und hat es vielleicht am Ende auch alles einfach mit Westbrook zu tun, der ihnen immer diesen Push gegeben hat von der Bank, der jetzt sehr, sehr lange weg war, der heute Nacht erst wieder sein Comeback gefeiert hat? Woran glaubst du, liegt es bei den Clippers?
Also Playoff-Schalter, und das hast du auch mir mal gesagt, an den Playoff-Schalter glaubst du bloß, wenn das ein Team schon mal bewiesen hat. Haben die Clippers uns schon mal bewiesen, dass die in den Playoffs einen Playoff-Schalter haben? Also ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, deswegen...
Individuell. Du kannst sagen, individuell. PG hatte schon richtig starke Playoffs, Kawhi richtig starke Playoffs, Harden, auch wenn man oft über ihn lacht, hat auch oft starke Playoff-Leistungen.
Ja, auch sogar letztes Jahr gegen die Celtics hat er 2 Spiele abgerissen, die Wahnsinn waren. Ja.
Und dann auch wieder 2-3 Spiele, wo er 11 Punkte macht.
Naja, kein Kommentar, will ich nicht drüber reden. Also ich habe mir die Defense der Clippers auch intensiv angesehen. Offensiv, glaube ich, ja, haben sie diesen Playoff-Schalter dann wieder besser zu performen. Aber defensiv sind es einfach Dinge, die gerade einfach so krass ins Auge stechen, dass ich jetzt nicht denke, dass es einfach nur so ist, ja, wir haben jetzt einfach diesen Playoff-Schalter und warten, bis es dann da reingeht, weil die Transition-Defense ist eine absolute Katastrophe. Ganz, ganz viele haben am Wochenende, am Sonntag das Spiel gegen die Sixers gesehen, weil das halt zu einer frühen Uhrzeit lief. Da hat man gesehen, also da wurden sie halt komplett überrannt oder auch so Gegner wie gegen die Timberwolves. Und halt ein riesengroßes Problem ist halt wirklich ihre Perimeter-Defense. Also Hardner, Terrence Mann, Norman Powell und so weiter lassen sich halt phasenweise einfach komplett überspielen. Und dahinter hast du dann halt Subats, Plumlee, Theis. So, das sind halt keine Rudy Goberts oder Victor Wembanyamas oder Bam Adebayo, wer auch immer.
Sind sie keine 2,80 Meter großen Franzosen, willst du damit sagen?
Genau, richtig. Das sind sie nicht. Und dann merkt man schon, dass der Gegner sehr oft zu leichten Punkten kommt. Dann auch Thema Körpersprache, wie sie die Closeouts anlaufen. Also da passt gerade relativ wenig. Und ich finde auch Tyronn Lue, ich erkenne irgendwie gerade so kein richtiges defensives Scheme und sie verteidigen auch gegen jeden Gegner irgendwie gleich schlecht. Also da bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, ob die Clippers dann in den Playoffs einfach mal so sagen können, wir legen diesen Schalter um, vor allen Dingen auch je nachdem, gegen welchen Gegner es geht. Also wenn die Clippers aktuell gegen die Pelicans spielen würden, so wie die Pelicans gerade eben zocken. Wow, also das wäre, ich will nicht sagen, dass die Pelicans da locker durchgehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine 7-Spiele-Serie werden könnte. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht an den Playoff-Schalter. Die Clippers haben gerade defensiv richtig krasse Probleme. Du hast es angesprochen, drittschlechteste Defense mittlerweile. Ich habe jetzt auch gewusst, gegen die Pacers ist so ein Härtetest. Weil die Pacers sind so ein Team, die wollen einfach immer bloß 130, 140 Punkte machen. Gegen die Lakers 145 Punkte. Da habe ich mir gedacht, jetzt sehen wir mal, wie die Clippers darauf reagieren. Und natürlich, die Clippers haben auf den Sack bekommen. Largest Lead war, glaube ich, von den Pacers 23 oder 24 Punkte. Also, wie siehst es du? Bist du ein bisschen optimistischer? Ich würde die Clippers gerade mit Vorsicht genießen.
Ich bin ein bisschen optimistisch insofern, dass ich glaube, dass Westbrook wirklich einen Faktor hat. Einfach nur von der Energie her. Ich meine gar nicht, was er als Spieler macht auf dem Feld.
Auch Leadership, aber
exakt. Also das sind ja wirklich drei also nicht despektierlich gemeint, aber das sind drei Vorzeige-Anti-Leader. James Harden, Kawhi Leonard, Paul George. Das sind alles drei Spieler, die eigentlich diese Leadership-Rolle nie wirklich wollen, sondern die einfach sagen, ey, ich lass mein Game für mich sprechen, ich habe hier meine All-Star-Zahlen, lasst mich alle in Ruhe. Und Westbrook ist so jemand, der dich dann halt in so einem Game einfach auch, wenn irgendwie, die Clippers haben ja auch keine Fanbase, weißt du, da ist ja auch keine Energie in der Halle bei solchen Spielen. Und wenn du dann hinten bist mit 10, 15 Punkten und du gehst ins vierte Viertel, ey, dann ist es ein Westbrook, der oft mit seiner Energie kommt, der holt dann ein, zwei Offensiv-Rebounds, der holt dann Steal, pusht den Break, dankt vielleicht das Ding, auf einmal ist die Bank da, auf einmal ist die Crowd da. Und ich glaube, sowas fehlt ihnen schon. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Auch Norman Powell, Terrence Mann, du hast sie angesprochen, Zubats, Plumlee, das sind ja alles keine so emotionalen Spieler, die dich mitreißen. Und da fehlt, glaube ich, so ein Westbrook schon enorm. Also das halte ich für möglich. Und ich halte es ehrlich gesagt auch für möglich, dass die bis zum All-Star-Break gemerkt haben, okay, ey, wir können hier jeden schlagen, wir können mit jedem mithalten. Jetzt lass mal ein bisschen chillen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit reinschwingt, aber es könnte sie in den Arsch beißen, auf jeden Fall. Und das Pelicans-Matchup finde ich super, dass du ansprichst, weil die Pelicans können es denen so schwer machen. Die Pelicans können so viele lange Spieler aufs Feld stellen. Ey, da sieht Harden kein Land mehr. Das wird die beste Defense, die du stellen kannst gegen Kawhi und PG. Unterm Korb attackiert sie die ganze Zeit Zion wie ein Flummi. Also das wäre ein krankes Matchup, die Pelicans. Ja, ja. Ja. Gegen die Clippers, ja. Also ich bin auch hier so ein bisschen unschlüssig, würde ich sagen. Aber ich will jetzt gerne mal sehen, wie gesagt, Westbrook kam heute Nacht erst wieder zurück nach einer langen Verletzung. Ich will mal sehen, wie jetzt die nächsten 10 Spiele laufen. Und dann sind wir eh schon in Richtung Playoffs. Also sie müssten jetzt schon nochmal eigentlich anziehen, würde ich sagen, ja doch.
Hat übrigens auch super gleich gespielt. 18 Minuten, 14 Punkte, 7 Assists, nur ein Turnover, 5 von 10 aus dem Feld. Also von der Energie ist Westbrook unmatched. Übrigens, ich glaube, das wird heute unser Lieblingswort, unschlüssig. Weil du das gerade ein, zwei Mal, glaube ich, heute. Ja. Okay, gut, machen
also
wir weiter.
Auf jeden Fall, okay. Weil wir einfach so einen großen Hauptteil haben, fühl dich frei, gerne diese Fragen auch ein bisschen kürzer zu beantworten. Einfach ganz schnelles Start-Bench-Cut, aber off-topic, Dragon Ball, Freezer, Cell, Boo. Start-Bench-Cut.
Freezer war halt so der erste richtig krasse Bösewicht und da wurde halt auch Son Goku zum Super Saiyajin, das war halt schon ein ganz besonderes Ding. Und das erste Mal wurde man auch so mit dem Thema Tod richtig konfrontiert, als Krillin da drauf ging. Cell auf der anderen... Boah, Alter, mach mal kurz, willst du mich verarschen? Ne? Tatsächlich muss ich sagen, ich konnte mit Boo irgendwie immer am wenigsten anfangen, deswegen cutte ich den jetzt einfach mal. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie Boo war... Ja, hat mich irgendwie nie so... vielleicht weil Boo auch nicht so viel geredet hat wie Freezer und Cell.
Der hat keine Persönlichkeit. Also der hat ein bisschen Persönlichkeit, aber viel weniger als Cell und Freezer, ja.
Genau, richtig. Also Freezer und Cell sind ja, besonders Cell ist ja voll der Trash-Talker gewesen, auch teilweise bei den Matchups. Ja, komm, ich mach Freezer, Cell und Boo, weil Freezer einfach so der erste richtig krasse Bösewicht war. Deswegen, würde ich sagen, Freezer, Cell, Boo. Auch wenn Cell richtig, richtig cool war von der ganzen Entwicklung. Und auch da spannend, weil man natürlich, wobei das wolltest du bei Freezer auch, immer diese finale Form. Ja, Freezer hatte ja, glaube ich, auch vier Formen, bis er dann die Finale.
Freezer hatte, glaube ich, vier. Ja,
ja genau, vier.
Und Cell hatte drei. Und Boo hatte, glaube ich, am meisten. Ich glaube, Boo hat teilweise 5, je nachdem, wie viele Versionen du wirklich zählen willst, weil der sich dann auch nochmal in sich selber spaltet und so. Aber um es kurz zu machen, bei mir, ich war immer extremer Cell-Fan. Ich fand das immer geil, dass der aus diesen ganzen DNA-Strängen quasi zusammengesetzt wurde. Also der hat ja DNA von Son Goku und Vegeta und so auch. Mhm. Und das ist so geil, dadurch, dass er die Cyborgs dann auch danach absorbiert, auch noch stärker wird. Und ich fand ihn immer, wie gesagt, cool vom Trash-Talking her. Ich mag auch den Arc total. Ich war nie ein Freezer-Fan und ich mag auch die Namek-Saga mit am wenigsten. Deswegen, ich würde Freezer tatsächlich cutten und Boo auf die Bank setzen. Das ist ein bisschen kontrovers, ich weiß, weil Freezer ist auch bis heute der Bösewicht, der am meisten wiederbelebt wurde, der auch in Dragon Ball Super immer voll die große Rolle weitergespielt hat, aber ich fühle den einfach nicht so hart. Ich fand den immer ein bisschen nervig. Ich fand seine ganze Art auch zu reden, das war immer so ein bisschen nervig. Cell war einfach cool und Boo hat einfach auch sehr viel geile Verwandlungen. Je nachdem, wen er absorbiert, übernimmt er den seinen Charakter so ein bisschen. Dann gibt's so Boo, wo er Gotenks absorbiert und dann ist er auch voll der Trash-Talker. Also ich gehe mit Cell, Boo, Freezer. Okay. Nächste Frage, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, die kannst du aber auf jeden Fall schnell beantworten. Hast du mittlerweile LeBrons Podcast in voller Länge gesehen oder gehört? Und was ist deine finale Meinung?
Ich habe ihn immer noch nicht in voller Länge gehört. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Aber also von den ganzen Snippets, die ich gesehen habe, ist es bisher auf jeden Fall überragend. Also vor allen Dingen, wenn LeBron dir so den Blick auf Punkte gibt wie Disziplin oder auch gewisse Dinge, die ihn im Basketball stören. Wir haben ja auch am Wochenende im Patreon-Pod intensiv drüber gesprochen. Also es ist schon einfach wirklich sehr, sehr cool und dann doch irgendwie übersichtlicher und verständlicher, als ich letztendlich mir das Ganze vorgestellt habe. Aber ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft. Okay. Wann kommt die nächste Folge? Wahrscheinlich.
Ich glaube immer dienstags. Ich glaube, die beiden unseren Release-Termin.
Ja, also, ja, okay, hey, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, ja. Ist, ja, genau. Deswegen, ich habe es tatsächlich immer noch nicht ganz in voller Länge gesehen, aber ja, ich weiß, dass du es in voller Länge gesehen und gehört hast, ja. Und du bist ja auch, also du fandest es ja auch gut.
Ich fand es sehr, sehr stark. Ich fand es richtig gut, bildlich aufgearbeitet. Ich muss sagen, also nachdem jeder dauernd über LeBron redet, lassen wir auch noch die andere Seite beleuchten. Ich finde es so krass von JJ. Also als JJ Redick wirklich so, das ist ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist und fair ist, war das ein kleiner No-Name-Roleplayer. So Basketball-Nerds kannten JJ Redick seine ganze Karriere, aber die wenigsten Casual-NBA-Fans kannten JJ Redick, so diesen kleinen Typen da, der bei den Magic hauptsächlich und bei den Clippers dann die Dreier geworfen hat. Und das ja auch nicht in dem Volumen von Steph Curry, sondern wirklich halt von der Bank und als Roleplayer. Trotzdem unglaublich respektierter Spieler in der Liga, wie man jetzt nach seiner Karriere gemerkt hat. Und die Art und Weise, wie er sich diese Medienkarriere jetzt aufgebaut hat, über diverse eigene Podcasts, über Auftritte bei ESPN, über Kommentieren bei ESPN und jetzt eben als erster Spieler ever einen langfristigen Podcast mit LeBron zu führen, das ist halt so ein Flex für JJ wirklich. Da muss man ihm auch wirklich mal Props geben, weil dafür musst du so on point sein, dafür muss LeBron dich respektieren von deinem Knowledge her. Das hat wirklich, wirklich viel Respekt verdient. Deswegen, ich find's geil auf beiden Seiten. Es hat Spaß gemacht zum Hören. Der nächste Pod soll angeblich jetzt der nerdigere werden. Im ersten Teil haben sie noch viel drüber geredet, so was macht ein Basketballspieler im Generellen aus und worauf kommt das an? Und sie haben aber schon gesagt, Folge 2 wird ein bisschen nerdiger und mehr Plays analysieren und so. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Aber ja, ich finde es im Moment auch positiv. Kann man sich auf YouTube angucken übrigens, Leute, für alle, die gerade die Empfehlung brauchen. Okay, letzte Frage aus der Starting Five von mir. Orlando steht gerade an der 4 beziehungsweise an der 5, teilt sich da und so ein bisschen den Record mit den Knicks. Sie haben eine unglaublich starke Defense. Ich glaube auch hier seit dem All-Star-Break sogar die beste Defense der Liga. Jonathan Isaac ist, wenn er ein bisschen mehr spielen würde, glaube ich, Defensive Player of the Year-Kandidat. Jalen Suggs ist All-NBA-Defense, also deren Defense ist einfach eine Macht. Und dann haben sie auch natürlich halt das ganze offensive Spielermaterial in Franz und Banchero und so. Traust du den Magic, den Upset zu in der ersten Runde gegen New York?
Also erstmal müssen sie reinkommen, das wäre ja schon ein Riesenerfolg für sie, wenn sie es direkt in die Playoffs packen würden.
Sieht ja im Moment gut aus.
Bei den Knicks ist tatsächlich halt wirklich die Frage, kommen die mit voller Kapelle, sprich mit OG Anunoby, mit Julius Randle, oder kommen die halt eventuell ohne OG Anunoby und ohne Julius Randle? Weil wenn die ohne beide kommen, dann glaube ich, könnte das für die Knicks wirklich schwierig werden. Wenn sie allerdings OG noch rechtzeitig fit bekommen. Bei ihm ist es gerade irgendwie ganz schwierig. Du hast auch am Wochenende, glaube ich, zu mir gesagt, bei Julius Randle gibt es auch immer noch kein Timetable für seinen Return. Ich glaube, die Magic sind unglaublich ätzend zu bespielen, defensiv, aber die Magic fehlt halt offensiv ganz, ganz oft die Qualität. Und dann würde ich sagen, da vertraue ich lieber auf den Jalen Brunson und auf den Dante DiVincenzo, die einfach halt auch in so einer Serie mal dauerhaft 30 Punkte auflegen können. Also auch vor allem DiVincenzo hat jetzt wieder überragend gespielt im letzten Spiel. Hat sogar das Franchise-Record eingestellt für die Knicks und hat 11 Dreier verwandelt.
Gebrochen sogar.
Ich glaube mehr an die offensive Qualität der Knicks. Und dann würde ich sagen, dass die Magic aber auf jeden Fall 2 Spiele klauen können, Und wenn die Knicks nicht aufpassen und es sind dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht steht es dann 2-1 für die Magic und die Magic kriegen dann Aufwind, dann könnte es vielleicht gefährlich, aber ich würde trotz allem auf die Knicks setzen. So sehr traue ich der Magic Offense leider noch nicht. Wie siehst du?
Ja, das ist das Problem, diese Magic Offense. Sie haben echt die Defense, das ist ein bisschen ähnlich auf einem anderen Level wie bei den Timberwolves. Die Wolves, da weißt du halt auch, okay, die Defense steht, die sind so eine Bank, selbst Ant ist ein herausragender Verteidiger mittlerweile und hat auch Bock auf dieses Assignment und dann McDaniels und die ganzen Jungs halt bei Minnesota, Gobert sowieso. Aber du vertraust der Offensive nicht so wirklich, dass sie es schaffen, irgendwie gegen die anderen Teams auch genug zu scoren. Und ähnlich ist es bei den Magic. Von der Defense her, denke ich, für New York wird es richtig, richtig hart. Aber New York traue ich eher zu, selbst gegen eine starke Orlando-Defense irgendwann die Offense zu finden und zu scoren. Und Orlando gegen eine starke Knicks-Defense traue ich das viel weniger zu. Und das ist gerade mein Punkt. Und es hängt natürlich eine Menge von OG und Randall ab. Ich habe bei OG irgendwie bin ich optimistisch, weil ich kann mir vorstellen, dass man so eine Ellenbogenentzündung, man kriegt das irgendwie in den Griff oder dann wirft er halt ein bisschen weniger. Aber es ist ja nicht so, dass du dich mit einer Ellenbogenentzündung, klar, das kann auch schmerzhaft sein, aber das ist jetzt nicht so, glaube ich, dass du keine Playoffs spielen kannst. Er kann dann vielleicht ein bisschen schlechter werfen, aber wie viel brauchen sie seine Offense wirklich in New York? Das stelle ich mal hinten an. Aber Randall ist halt ein Faktor. Weil du Randall natürlich gerne hättest, so das ist ein All-Star-Power-Forward, den willst du natürlich in deinem Team haben. Sie sind trotzdem auch groß, sie haben viele Bigs, Hartenstein spielt überragend, Hartenstein auch kranker Defender diese Saison.
Ja.
Es ist so schwer. Ich glaube, es würde auf jeden Fall in 6 oder 7 gehen. Ich würde sogar im Moment eher in Richtung 7 tippen, wenn OG und Randall fehlen oder einer von beiden fehlt. Und ich glaube, ich habe mich gerade selber ein bisschen davon überzeugt, dass es wahrscheinlich doch noch einmal New York machen würde. Aber die Magic sind kurz davor, sage ich. Die Magic sind nicht mehr weit weg davon, zweite Runde zu gehen.
Mhm. Ja, also den Magic fehlt einfach wirklich nur noch offensiv die Konstanz und auch die Qualität. Und dann vielleicht auch noch der ein oder andere Move. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, die wenigsten Teams haben Bock auf die Magic, weil die kommen halt einfach mit einem defensiven Powerhouse. Und da hast du einfach, der Typ da drin, da stehen einfach lauter 2,11 Meter Typen drüber auf der anderen Seite. Das ist halt, wenn Franz, Mo, Jonathan Isaac auf dem Feld stehen, hast du Jalen Suggs als Kettenhund, der diese Saison, also auch Breakout-Kandidat, hätte ich niemals gedacht. Ich wollte den seinen Arsch schon 3 Jahre irgendwo anders hintraden. Mittlerweile sage ich, behalte den bitte unbedingt. Ja, deswegen unangenehmer Gegner, glaube ich, für alle in den Playoffs.
Yes, okay. Das ist auch wieder Ähnlichkeiten zu den Pelicans zum Beispiel, die auch diese wahnsinnig langen, unangenehmen Lineups spielen können, die Timberwolves auch. Also ich bin mal gespannt, wie viel Größe in den Playoffs dann am Ende entscheidend sein wird, weil wir reden irgendwie seit Jahren über Smallball, aber es gibt so ein paar Teams, die haben es irgendwie geschafft, Smallball-Player zu verpflichten, die aber trotzdem größer sind als das, was man sich vorstellt. Diese ganzen Franz Wagners und so, die alle so 2,6 Meter, 2,18 Meter sind, aber eigentlich spielen wie 2,2 Meter, 2,3 Meter Typen. Das ist echt ein interessantes Phänomen. Okay. Wir gehen zur Supporterfrage von heute und die kommt von Björn und Max Belgrad Trip Fragezeichen, so ist der Username. Da haben wir am Anfang der Saison, glaube ich, viel drüber geredet, dass wir da mal hinwollen zu einem Euroleague-Spiel. Und er fragt, würdet ihr lieber College-Basketball schauen von berühmten Spielern oder ein NBA-Spiel von Durchschnittsspielern? Also quasi auch mit dem Hintergrund, dass ja gerade March Madness ist. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen geguckt hast. Ich habe hier und da mal in Game reingeguckt. War schon cool, aber bisher waren jetzt nicht die Mega-Spiele, hatte ich das Gefühl. Aber wir kommen, glaube ich, Wochenende für Wochenende dem Ganzen näher. Wie siehst du es? Also würdest du lieber ein College-Basketball-Spiel schauen, wo du die Spieler kennst? Also ich sage jetzt mal von vor ein paar Jahren, so das Duke-Team mit RJ Barrett, Cam Reddish, Zion. Oder würdest du ein NBA-Spiel gucken und du guckst irgendwie, sagen wir, 2 Durchschnittsteams, du guckst Chicago gegen die Hawks beispielsweise?
Dann nehme ich das College Game.
Also das College Game?
Ja, auch. Ich muss sagen, March Madness dieses Jahr irgendwie, ich verfolge es gar nicht. Das ist, glaube ich, seit 3-4 Jahren wirklich das erste Jahr, wo ich, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung, vielleicht bei mich
die
auch gerade.
Die Spieler fehlen, habe ich das Gefühl. Es gibt keinen Star im College, wo mir irgendwie jetzt schon das ganze Jahr über gesagt wird, so ey, der ist ein Top-College-Spieler, da solltet ihr ein Auge drauf haben oder der wird im Draft Nummer 1 gedraftet, guckt da mal beim College. Irgendwie das fehlt dieses Jahr, weil auch jeder diesen Draft immer so schlecht redet, dass der Draft so schlecht wäre.
Ja, das ist sicherlich auch mit einer der Gründe und wahrscheinlich auch gerade, weil einfach die NBA jetzt zu diesem Zeitpunkt für mich so spannend ist wie halt selten durch dieses Rennen in der Western Conference. Ja. Also ich würde das College Game nehmen, wenn ich auch überlege, so in der Vergangenheit, so Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, die jetzt auch zusammen gezockt haben oder jetzt auch Duke, was du genannt hast, so, da hätte ich schon Bock drauf. Und so College Games haben nochmal eine ganz eigene Atmosphäre. Ich war ja auch vor 2 Jahren in New York bei einem College Game und es ist einfach saugeil. Also es ist halt genauso wie im Film. Die Eltern sind da. Du hast links und rechts diese, wie nennt man die, die dann auf ihren Trommeln rumhauen und singen und weiß ich nicht was.
Ja, die Marching Band.
Ja, genau, richtig. Deswegen, ich würde das, vor allem das Beispiel, was du gerade genannt hast, Bulls gegen Hawks. Get out of my way, was will ich denn da? Oh mein Gott. Übrigens, die Hawks haben heute Nacht die Celtics geschlagen, nach einem 30-Punkte-Comeback oder so.
Yes, das war insane. Das habe ich mir angeguckt, ey. Das war ohne Trey. Ohne Trey. Und was auch komplett insane ist, heute Nacht haben die Spurs die Suns geschlagen, ohne Wemby.
Mhm. 3-1 jetzt in der Saison, 3-1 die Serie gewonnen, ey.
Oh shit, Playoff-Schreck. Playoff-Schreck für die Suns sind eigentlich die Spurs. Okay, ich würde es auch mit dem College-Game beantworten, aber hauptsächlich deshalb, weil das College-Game, da geht's halt um viel mehr. Also ich glaube, es gibt nur so 30 College-Games vor der March Madness, wenn überhaupt, und dann ist direkt halt Do or Die in jedem March Madness-Game. Und in der NBA jetzt ein Spiel mit Roleplayern oder No-Name-Playern oder einfach schwache Teams ist ja mega langweilig, weil es geht ja sowieso um nichts. Deswegen, ich würde safe das College-Spiel auch bevorzugen. Will da auch mal hin, versuch's jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mehr zu verfolgen, aber es ist auch schwer irgendwie, das alles immer zu gucken und vor allem dann das richtige Spiel zu bekommen, weil ich habe 2 Spiele geguckt, beide waren 20-Punkte-Blowouts. So, ich hab keine Ahnung, ob die anderen Teams scheiße waren oder ob das ein großer Upset war. Naja, egal. Okay. Damit sind wir durch mit der Starting Five, yes. Und ihr habt es gerade gehört, die letzte Frage wurde gestellt von einem unserer Supporter bei Patreon. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch supporten. Der Link ist immer in den Shownotes, patreon.com/das5.Viertel. Und dort bekommt ihr immer die Folge, die ihr jetzt gerade hört, schon einen Tag früher, komplett werbefrei. Und ihr bekommt immer am Samstag noch eine Zusatz-Supporter-Folge, wo wir einfach ein langes Q&A immer machen. Da kommen immer 40, 50, 60 Fragen teilweise rein in den Post und dann beantworten wir so viele, wie wir können, setzen uns da immer 1 bis 1,5 Stunden hin, beantworten eure Fragen, ist einfach noch eine coole Zusatzfolge. Und kleiner Hint, lohnt sich natürlich extrem in den Playoffs, weil wir halt in den Playoffs natürlich sehr, sehr tagesaktuell dann auch über die aktuellen Serien berichten. Und wenn dann am Dienstag in der Folge, wo wir aufnehmen, was passiert ist und dann in den nächsten 2, 3 Tagen was Neues passiert, dann covern wir das natürlich dann am Samstag in der Folge.
Ey, der Björn haut heute die Promotion raus von einem
einfach
anderen Level.
Aus dem Nichts, ey, ohne
das Skript. Ganze gibt's übrigens nur für $3. Nicht, dass ihr denkt, dass es mega expensive ist. Nein, Mann, günstig, Schnapper, einfach zuschlagen. Letzte Woche neu mit dazugekommen, der Tassi, der Nick, der Phoenix Calvin, der Daniel, Bodenlos, Gnorren, Jo, Ulmer, Simon, Philipp, Joshua, mündliche Note, okay. G-Unit Soldier, Orlando Magic for Finals. Also da
Schon mal
auf jeden
Fall. Namen sind wild heute.
Genau, der 4. Fünftel und der Brick City Rich. An euch alle vielen, vielen Dank. Ja, ey, heute, ich bin gerade
viele geile Namen, 4. Fünftel, ist auch witzig.
Ey, Björn haut hier die Promo raus, ey, dass ich denke, ich bin hier bei Jake Paul gegen Mike Tyson. Oh Gott, Leute. Hey, ja, wie immer, ja, lass mal schnell durchkommen. Mittlerweile auch schon eine halbe Stunde vorbei. Deswegen lass vielleicht noch schnell die Kategorien machen. Bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche. Bester Moment, ey, manchmal ist es dann auch so schwierig, wenn so viel passiert. Aber ich glaube, in der Woche, der Dunk von Kyrie, oder ist in der Woche passiert, oder der Pass von Luka Doncic auf Irving. Ich weiß nicht, einfach so diese ganze Reaktion auch von Luka, der, glaube ich, auch einfach testen wollte. Du hast gemeint, er hat ihn wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Ja,
ich
das ist meine Annahme.
Genau, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er ihn vielleicht auch einfach testen wollte, ob er da hochkommt. Und hey, also ich weiß nicht, was da gerade eben abgeht. Kyrie Irving ballert hier einen kranken Dank nach dem anderen raus. Und die Mavs haben, glaube ich, auch gerade gute Laune, machen einfach Bock. Und deswegen wäre das mein Moment der Woche, weil einfach die Szene hat einfach extrem viel Spaß gemacht.
Ja.
Was ist bei dir?
Bei mir, ich habe einige wieder. Ich würde das Hamburg gegen Bayern Spiel auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das eine coole Stimmung war. Auch ein paar Zuschauer, Zuhörer getroffen. Das war cool. Ich find's geil, dass wir gerade ein Rennen um Platz 10 haben, was uns interessiert. Also das musst du dir auch mal vorstellen. Platz 10 in der Tabelle und wir sind alle gespannt davor. Das ist mega. Aber für mich diese Woche der geilste Moment war, die Bucks haben OKC aus der Halle geballert. Und das war so ein wichtiger Statement-Sieg und auch so ein bisschen so eine Demonstration an OKC, fand ich, von den Bucks, auch wenn man sich frühestens in den Finals treffen würde. So unterschätzt uns nicht. Wir sind ein Champion von 2021, klar, Team mittlerweile ein bisschen anders, aber unterschätzt nicht, was wir machen können, wenn wir Playoff-Intensität spielen. Chris Middleton hat geil gespielt, Dame weiß ich gerade gar nicht mehr, ob er so stark war, ich glaube sogar schon.
Er hatte nur 11 Punkte und schlechte Quoten aus dem Feld. Also
aber hat Dame er nicht, okay, dann verwechsel ich es mit einem anderen Game, ich komme manchmal auch durcheinander
mit den
Games.
Gegen die Nets hatte Dame 30 Punkte und 12 Assists und hat, glaube ich, auch verteidigt, mega, mega stark, ja.
Aber ja,
ist also ja auch egal.
Genau, ist ein bisschen verschwommen, seht mir das nach. Aber es war vor allem Giannis. Es war Giannis mit einer Power-Performance. Und es war so ein bisschen für mich diese Giannis-Demonstration von, ey, wenn ich will, wenn ich den Playoff-Schalter umlege, dann kann so ein OKC-Team, was ohne richtigen Big spielt, absolut nichts mehr mit mir machen. So, die haben dann einfach keine Antwort. Wenn der jedes Mal mit Anlauf von der Dreierlinie kommt, die haben keine Chance, ihn zu verteidigen. Egal, wen sie gegen ihn stellen. Und das hat man in diesem Spiel wunderbar gesehen. Und es war einfach mal wieder so ein richtig wichtiger Feel-Good- und Statement-Sieg von den Bucks. So, ey, klar, alle reden über die Celtics, sind im Osten so dominant. Ja, der Westen ist super spannend. Alle schreiben irgendwie die Bucks ab, obwohl sie nicht mal so scheiße stehen. Aber es ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben dieses Jahr. Und dann kommt so ein Statement-Sieg gegen das damals, glaube ich, beste Team der Liga oder beste Team im Westen. Und das hat mich einfach unglaublich gefreut. Wir haben die auseinandergenommen im dritten Viertel. Deswegen, yes, Bucks gegen OKC war geil.
Soll ich auch noch den Sieg der Sixers gegen die Clippers mit reinnehmen ohne Embiid?
Auf jeden Fall.
Ja, es ist ganz, ey, aber ich sag euch ganz ehrlich, Mann, ich hoffe einfach nicht, dass die Sixers da noch irgendwie reinkommen, weil aktuell stehen die an der 8 und ich brauche wirklich keine erste Runde gegen die Celtics ohne Embiid. Also, das ist, weiß ich nicht, ob ich mir als Sixers-Fan das dann unbedingt geben muss, aber trotz allem, ich finde, dass Philly das ganz gut macht ohne Embiid, der heute ja auch spannend ist. Also, ich weiß nicht, ob die mit reinkommen gepackt hast, falls ja, wo du ihn hingepackt hast. Aber okay, bester Moment abgehakt, nervigster Moment, was hast du damit gebracht?
Fand ich ehrlich gesagt schwer. Ich habe einmal, dass die Celtics diese 30-Punkte-Führung gegen Atlanta abgegeben haben, weil das einfach peinlich ist, ganz ehrlich, gegen ein Team ohne Trae Young. Und dann verlierst du gegen DeAndre Hunter und DeJounte Murray geführtes Team, wenn du die Celtics bist. Das war ein bisschen billig. Man muss sagen, den Celtics haben auch zwei, drei Leute gefehlt. Aber trotzdem. Und was mich wirklich getroffen hat diese Saison, ich glaube, wir haben am Samstag kurz drüber geredet, aber ich glaube hier noch nicht. Und zwar, dass Ausar Thompson, Rookie bei den Pistons, den Rest der Saison verpassen wird. Dass der, ich weiß nie genau, wie es heißt. Ich glaube, es heißt einfach Blutgerinnsel. Ich weiß aber nicht genau, wo das ist. Also auf Englisch sagt man immer nur Blood Clot. Und das ist auf jeden Fall eine Krankheit oder jetzt eine Sache, die entdeckt wurde, die sehr gefährlich sein kann, wegen etwas, was zum Beispiel Chris Bosh retiren musste. Andere Leute wie Brandon Ingram kommen davon wieder zurück. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, was es genau am Ende ist. Aber diese Meldung hat mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht. Ich weiß nicht, ob du mehr drüber weißt, über die Diagnose, aber es ist auf jeden Fall eine Schreckensdiagnose, vor allem für den Rookie. Sehr, sehr bitter. Und ja, ist schade, dass Ausar raus ist, weil das ist einer der vielversprechendsten jungen Verteidiger der Liga. Und wir wollen den auf jeden Fall wieder zurückhaben.
Ich weiß es auch nicht genau, aber auf jeden Fall an ihn gute Besserung. Sowas lese ich auch immer und habe gleich Bauchschmerzen. Vor allen Dingen, wenn man noch so jung ist, also wie Ausar. Ich habe in der Woche ehrlich gesagt auch nicht großartig irgendwas, was mich jetzt genervt hat. Sowas mit so ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, Draymond geht mir auch irgendwie einfach die letzten Monate generell auf den Sack. Seine Aussage gegen die I don't give a damn about the Rockets. So, also er gibt, ihm sind die Rockets quasi scheißegal. Ja, natürlich im Endeffekt sollten sie den Warriors auch scheißegal sein, aber er hätte es auch irgendwie anders formulieren können, so keine Ahnung, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, besser Basketball spielen. Und er hat das halt schon wieder mit so einer Pissigkeit gesagt, wo ich mir so denke, Digga, ihr seid noch 0,5 Spiele davon entfernt, dass euch die Rockets mit diesem Team aus dem Play-In rauskegeln. Ey, es wäre einfach peinlich. Wie hast es du vorhin formuliert? Es wäre Du hast gesagt, du machst einen auf Eltern. Ah, was hast du gesagt?
Ach so, ich wäre nicht sauer, ich wäre enttäuscht.
Ja, genau, ich wäre nicht sauer, aber ich wäre enttäuscht. Ja. Und das ist wirklich so der einzige Punkt. Was ich echt noch auch aktuell verfolge, ist so aus dem Blickwinkel, und ich weiß gar nicht, ob das für uns auch mal ein Thema ist, Thema Wetten in der NBA. Ey, dass hier der ein oder andere Drohungen bekommt und so weiter. Also mir entgeht das auf jeden Fall nicht. Und auch so diese ganzen Gags, ich weiß nicht, am Ende vom Spiel, ich glaube, das waren die Denver Nuggets gegen die Miami Heat. Jokic hat den Ball fallen lassen, Bam Adebayo hat ihn aufgehoben, zählt als Steal und als Turnover. Alter, war das ein riesengroßes Thema auf Twitter, weil wenn du dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, weiß ich kenne mich nicht aus mit Wetten, aber wahrscheinlich hast du dann getippt, keine Ahnung, dass Bam keinen Stil hat und dann holt er sich den Ball und dann ist deine Wette im Arsch. Ey, dieses Thema gerade eben ist, finde ich, ja, muss man vielleicht mal drüber sprechen. Ist jetzt nicht nervig, sondern einfach nur irgendwie besorgniserregend, finde ich. Weiß nicht, ob du das ein bisschen mitbekommen hast.
Doch, habe ich. Ich finde es mega spannend, dass du so ansprichst. Ich habe hier ein Whiteboard in meinem Studio stehen, wo ich immer so ein paar Videoideen für meinen Zweitkanal aufschreibe und da steht Fat Gambling Video drauf. Und ich habe es aber jetzt nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also mich hat am meisten dieses Thema mit dem Coach von Cleveland getriggert, wo der danach nach einem Spiel in der PK saß und sagt, er hat teilweise Morddrohungen bekommen, er hat irgendwelche Bilder und Adressen bekommen von seiner Familie in irgendwelchen DMs, also da haben Leute quasi rausgefunden, wo seine Familie arbeitet, wo seine Kinder zur Schule gehen und haben ihm daraufhin Drohsachen geschickt und haben gesagt so, ey, manipulier mal das Spiel so und so, damit meine Wette funktioniert. Und da hat's für mich ein bisschen eskaliert. Ich muss auch sagen, wir können es auch hier mal ganz kurz behandeln für 5 Minuten einfach. Also zunächst mal will ich sagen, dass ich nach wie vor sehr, sehr froh bin und gut finde, dass wir immer dran festgehalten haben, dass wir absolut keine Wettanbieter in diesem Podcast holen als Placements. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Wir haben so oft das Angebot bekommen früher und wir lehnen das konsequent ab, weil wir einfach sagen, das ist nichts, womit wir assoziiert werden wollen. Und wir wollen das auch nicht an unsere Hörerschaft irgendwie rantragen. Ich finde, die Art und Weise, wie die NBA dieses Wetten mittlerweile zu sich geholt hat, wie weit die das sich ins Boot geholt haben, die sind viel zu weit gegangen. Das geht viel zu weit. In jedem scheiß Spiel, in den Übertragungen, die Kommentatoren vor dem Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel. Ja, wette dies. Ey, wenn du jetzt diesen Parlay wettest, dann hast du das und das. Ey, wette doch da. Mach doch hier eine Kombi-Wette. Das ist einfach, lass mich doch einfach das Spiel genießen. Warum werde ich dauernd angeregt zum Sportwetten? Und ich kann total verstehen, wie das für manche ein Hobby ist. Ich habe ja auch genug Leute in meinem Freundeskreis, die es einfach casual betreiben, ganz locker, immer hier und da mal auf ein Spiel wetten, auf verschiedene Sportarten und für die ist das cool. Für andere Leute zerstört es Existenzen. Und das ist einfach nicht in Ordnung, dass du da so krass diese Werbepartner ins Boot geholt hast, meiner Meinung nach. Und ich find's richtig, richtig schade, dass die NBA so weit gegangen ist und würde mir eigentlich wünschen, dass das so ein bisschen, zumindest teilweise, wieder eingedämmt wird. Ich sag nicht, ich mach Gambling illegal. Das ist auch meiner Meinung nach nicht richtig. So war es ja lange Zeit in den USA. Aber das, was wir jetzt haben, ist viel zu viel. In jedem Ami-Podcast, den ich höre, ist Sportwettenplacement. Dann, du sagst es, dieses Thema da mit dem Jokic-Ding. Ey, das wird gepostet von der NBA, das wird gepostet von Bleacher Report, das wird gepostet von House of Highlights. Alle schreiben sie dahin, ja, das ist blöd jetzt mit der Wette, ne? Oh, die Wettleute werden jetzt angepisst sein. So, und ich denke mir, warum müssen wir das posten? Ja. Ihr seid die NBA selber oder ihr seid enge Vertreter der NBA. Warum müsst ihr das posten? Immer mit diesem Wettbezug. Also mich hat das auch krass die letzten Tage beschäftigt und war immer kurz davor, ein Video drüber zu machen. Ich weiß nochmal, für viele ist es auch ein Hobby und ich will überhaupt nichts aberkennen. Das ist wie mit Alkohol. So, wir beide würden jetzt auch kein Alkoholplacement machen. Viele Leute trinken Alkohol verantwortungsvoll, haben ihren Genuss und leben normales Leben. Einige Leute stürzen leider auch komplett darauf ab und zerstören sich dadurch ihr Leben. Deswegen würden wir beide jetzt auch nie ein Alkoholplacement machen. Und genauso machen wir kein Gamblingplacement. Und ich finde es schade, wie weit die NBA gegangen ist. Für mich geht's zu weit.
Ja, ich sehe das genauso und ich möchte auch noch kurz was dazu sagen, weil ich vor 2 oder 3 Tagen habe ich eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, dass in unserem Podcast eben auch Werbung kam für Glücksspiel und ich will das einmal ganz kurz aufklären. Ja, okay. Ich will das einmal ganz kurz aufklären, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie auf YouTube, Björn und ich, wir können halt sagen, wir haben 1, 2 Werbeblöcke in unserem Podcast und dann hast du einfach einen großen Pool an Firmen, die sich da einkaufen bei unserem Hosting-Partner. Und das bedeutet, wenn dann da eine Werbung läuft, dass es nicht automatisch heißt, dass wir für diese Werbung einstehen. Es ist aber halt, also wenn wir diese Werbung nicht schalten würden, dann würden wir einfach mit dem Podcast 0 Euro verdienen. Das bedeutet, wenn dort mal irgendwie eine Grombacher Werbung kommt oder weiß der Geier irgendwas, dann Freunde, das, wir beide sind gegen Glücksspiel. Und ich glaube, Björn und ich, wir haben das auch schon ein paar Mal betont. Ich habe sogar auf Instagram aufgehört, Spiele aus Spaß zu tippen, weil Leute einfach meine Tipps übernommen haben. Blind. Ich sitze da am Abend auf dem Sofa, keine Ahnung, hau mir da irgendwie mein Müsli rein und tipp einfach, wie ich gerade eben Bock habe. Und Leute übernehmen das einfach 1:1. Deswegen schwieriges Thema. Und ja, vor allen Dingen hier so mit DraftKings und JJ Redick auch in seinem Podcast, da kann man ihn vielleicht auch mal kritisieren. Yeah. Also es ist einfach...
In den USA, jeder.
Ja, auch die YouTuber werden da... Leute, wir müssen auch nicht darum reden, da geht's um viel Geld, ja. Da geht's nicht um vierstellige Summen, da geht's um fünfstellige Summen, um sechsstellige Summen, je nachdem, was du für eine Größe hast. Und Geld ist halt für jeden auch natürlich essentiell wichtig zum Leben. Aber ja, genau. Irgendwie ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass wir mal drüber geredet haben, weil Thema Gambling einfach verdammt gefährlich ist und wird von vielen einfach immer noch viel zu klein geredet. Ja.
Genau. Ich will das nur noch mal sagen, weil ich glaube, dass du es auch so gemeint hast. Wir sind nicht gegen Glücksspiel per se. Wir sind gegen die Vermarktung quasi von dem Glücksspiel so nah am Sport und wir finden einfach, also jeder, ich meine, als ich ein Kind war oder als ich ein Jugendlicher war, da sind auch alle in meiner Klasse mit 15, 16, 17 haben die angefangen in Wettbüros zu gehen. Damals ging das noch nicht so viel übers Internet. Die sind in Wettbüros gegangen, haben Tippscheine ausgefüllt, kamen wieder, haben uns die gezeigt, haben mich teilweise gefragt, so ey, auf wen soll ich wetten in der NBA? Das ist auch an sich alles cool, aber du musstest trotzdem noch diesen Weg dahin machen und es wurde dir meiner Meinung nach damals nicht halt in jedem Spiel dreimal unter die Nase gerieben, so ey, wette jetzt auf jeden Fall auf dieses Game. Das finde ich eigentlich ganz entscheidend. Und zu diesen Werbeblöcken, also das will ich auch einmal ganz deutlich sagen, ich habe das noch nie gehört. Ich distanziere mich komplett davon, wenn ihr hier irgendeine Glücksspielwerbung oder irgendeine Scheiße eingeblendet hört. 0,0 stehe ich da dahinter und wir beide nicht mit unserem Podcast.
Auch wenn das von Spotify kommt oder sowas vor dem Podcast.
Wir haben da keinen Einfluss drüber. Wir haben auch keinen Einfluss drüber, was bei YouTube für eine Werbung vorher geschaltet wird.
Ja, das mag ich auch überhaupt nicht. Ich würde am liebsten, dass es so Kategorien gibt, die man anklicken kann, so Sport, Reisen, wobei bei Sport ist dann wahrscheinlich Wetten mit dabei, aber dass man das irgendwie so eingrenzen könnte, es ist schwierig. Du kannst es selber halt überhaupt nicht beeinflussen, was für eine Werbung kommt.
Genau. Okay, gut, dann haben wir dazu, glaube ich, jetzt mal einiges gesagt. Wie gesagt, schwieriges Thema auch. Wir machen das hier gerade alles aus dem Stegreif, aber ich hoffe, wir haben mehr oder weniger die wichtigsten Sachen gecovert auf jeden Fall. Okay, das waren die nervigsten Momente, richtig?
Genau, jetzt kommt noch der Spieler der Woche und dann kommen wir zu den Top 10. Ich mach's einfach ganz kurz. Spieler der Woche ist für mich einfach Jalen Green. Die Rockets gerade eben. Komplett wildes Team, macht irgendwie Spaß. Jalen Green ist komplett losgelöst und hat in den letzten Spielen auch wirklich starke Zahlen aufgelegt. Im Schnitt 31,3 Punkte die letzten drei Partien. 49% aus dem Feld, 43% from downtown und ja, plus minus von plus 23. Was sogar besser ist als das von Jokic, der steht bei 21,5. Deswegen, ich nehme einfach Jalen Green in dieser Woche als Spieler der Woche.
Yes, ich mach's kurz. Ich habe auch Jalen Green und ich habe mehr oder weniger die gleichen Gründe wie du. Vor allem, weil er gerade auch einfach so ein bisschen in dieser Woche vor allem den Basketball wieder neues Leben eingehaucht hat, auch mit dieser Rivalität jetzt eben in der Western Conference um Platz 10. Deswegen lass uns auf Jalen Green einigen und dann können wir zur Top 10 Liste kommen. Und, ey, das war so ein Kopfick. Ich schwör's euch, Leute. Also, ich fange mal so an. Ich habe 5 Probleme identifiziert, die diese Liste so gut wie unmöglich machen, dass man die überhaupt besprechen kann, okay? Weil es kommt ja total drauf an, wie du was gewichtest. Wie viel gibt man zum Beispiel auf das Thema Teamerfolg? Weil dann wären Jason Tatum und Donovan Mitchell eigentlich auch in der Top 5. Wie viel gibt man auf Advanced Stats? Dann müsste Domantas Sabonis in der Top 5 sein. Wie viel gibt man, auf die Advanced Stats. So, wie viel gibt man jetzt aber insgesamt auf Advanced Stats? Weil die sind ja, also ganz viele von diesen Stats, über die wir jetzt gleich reden werden, da hängt es total davon ab, wie viel gewinnt dein Team. So, das heißt, egal wie gut Steph Curry dieses Jahr ist, mit der Bilanz, die er gerade hat, wird er nie in diesen Advanced Stats besonders weit oben sein. Also wäre er dann nicht Top 10, obwohl er ein Top 10 Player ist. Und dann noch 2, wie viel gibt man auf den Eye-Test? Also einfach auf dieses so, ja, du siehst den Spieler und du denkst dir quasi, okay, wie viel Schiss habe ich vor diesem Spieler? So habe ich es mir beschrieben, weil da sind Curry und LeBron für mich beide in der Top 10.
Das ist eine geile Formulierung. Wie viel Schiss hast du vor diesem Spieler? Ist ein sehr guter Punkt.
Ja, so, und das kann ja auch damit reinzählen und muss auch mit reinzählen. Und dann wieder die Frage, wie viel gewichtest du das? Und dann das Letzte, und da können wir gleich zu deinem Lieblingsspieler überleiten. Wie viel gewichtet man verpasste Spiele? Mhm. Weil wir werden Embiid jetzt hier als Streitthema wahrscheinlich kurz haben oder als Diskussionsthema. Hast du Embiid dabei in deiner Top 10, ja oder nein? Und wenn ja, dann mach den Case, weil was hat er? 34 Spiele, 35 Spiele? Und die anderen haben halt mittlerweile doppelt so viele Spiele, wie er absolviert. Ich weiß nicht, ob man ihn dann Top 10 für diese Saison nennen kann.
Also es ist einfach ein Punkt, den ich mir auch in Klammern aufgeschrieben habe und habe gesagt, das entscheide ich dann jetzt, je nachdem, wenn wir dann ins Gespräch gehen. Ich glaube, man kann Embiid dieses Mal, man könnte ihn rauslassen aus der Top 10 und ohne, dass dir das jemand übel nehmen würde, weil es sind einfach so, eigentlich könnte man sagen, Embiid hat so wenig Spiele gemacht, dass man ihn eigentlich gar nicht ranken sollte, jetzt in der Saison. Es sind einfach zu wenig Spiele. Ich glaube, wir alle wissen, dass Embiid, wenn er komplett fit ist, besonders in der Regular Season, er ist ein Top 10 Spieler, er ist ein Top 5 Spieler, ja, wenn man sich die Zahlen noch ansieht, die er die Saison über da geliefert hat. Aber welchen Case willst du für Embiid denn jetzt gerade eben wirklich aufmachen mit diesen wenigen Spielen im Vergleich zu den anderen? Deswegen, wenn wir uns darauf einigen würden, dass wir ihn aus der Top-10-Liste rauslassen, dann wäre ich damit absolut in Ordnung. Ich glaube, auch jeder Embiid-Fan würde sagen, hey, das ist in Ordnung, weil du hast es gerade eben schon angesprochen. Mittlerweile sind es einfach zu viele verpasste Spiele. Und ja, vor allen Dingen, dann kann man nämlich jemand anderen, den man normalerweise irgendwie raus tun würde, kann man dann nämlich wieder reinholen und denkt sich so, puh, ja, nutzen wir doch die. Aber wie hast du ihn rausgenommen jetzt?
Ja, ich habe ihn gar nicht gerankt. Ich fand's wirklich nicht fair den anderen Spielern gegenüber, wenn die doppelt so viel gespielt haben wie er. Von der Leistung an sich in den 34 Spielen gebe ich dir voll recht. Da habe ich mir aufgeschrieben, wer mindestens Top 3. Also da kannst du auch einen Case machen, er war der Beste, er war der Zweit-, Drittbeste, was auch immer. Aber jetzt mit doppelt so vielen Spielen bei allen anderen Spielern. Und das muss man ja sagen, ich glaube, deswegen ist es dieses Jahr auch so schwer. Es gibt unglaublich viele Spieler dieses Jahr, die einfach gesund sind. Mhm. Man hat immer dieses Klischee oder dieses Bild vor Augen, ja, die Stars, die sind dauernd verletzt in der NBA. Nee, dieses Jahr gar nicht. Es ist fast so, dass einfach zu viele alle Spiele machen und deswegen kommst du gar nicht wirklich drauf klar, wen du wo ranken sollst. Also, dass LeBron und AD beide schon über, ich glaube, 65 Spiele haben, das ist ja absurd. Wann haben wir
62
das denn überhaupt?
62 hat LeBron und AD hat tatsächlich 67. Ja,
genau, 67. Ist das ist ja so absurd, das musst du dir mal vorstellen. Also das hat es, finde ich, auch so schwer gemacht vom Ranking und deswegen ist Embiid für mich klar raus. Und ich muss auch sagen, dass, wie gesagt, habe ich ja am Anfang des Pods auch erwähnt, 5 bis 10 war für mich unendlich schwer zu ranken, weil 1 bis 4, ich glaube, wir haben da alle ungefähr die gleichen Spieler im Kopf und je nach Reihenfolge können wir dann streiten, aber so, ey, es gibt für mich 10 Spieler, die Anspruch haben auf Platz 5 bis 10. Mhm. Und jetzt bin
Lass
ich sehr,
mal anfangen mit einfach 2, 3 Spielern, wo wir sagen, die sind nicht mit dabei, die wir aber einfach erwähnen wollen. Weil du hast, glaube ich, am Anfang, bevor wir beide in den Pott rein sind, hast du gesagt, da ist ein Spieler, wo du dir sagst, das kannst du eigentlich nicht bringen. Und ich habe es nicht vergessen, diese Formulierung. Ich bin irgendwie so neugierig, welcher Spieler ist das? Weil ich habe auch den einen oder anderen Spieler, wo ich mir denke, das kann ich eigentlich nicht bringen, aber tut mir leid, irgendjemand musst du ja rauskicken aus den Top 10.
Ja, letzter Disclaimer, es geht hier wirklich um die gesamte Saisonleistung. Es geht nicht darum, wie krass uns dieser Spieler die letzten 1, 2, 3 Wochen vielleicht begeistert hat. Mhm. Deswegen haltet euch jetzt fest, für mich ist Anthony Edwards kein Top-10-Player dieses Jahr.
Ich habe ihn auch nicht mit dabei. Aber
das bricht mir mein Herz, weil weißt du, wie krass Ant dieses Jahr ist? Kein Top-10-Player.
Aber ich sag euch, Ant ist ein Top-15-Player und wird in der nächsten Saison, wenn er so weitermacht, wird er die Top 10 knacken. Weil ich sag euch, ich habe jetzt auch nochmal, ich habe diesen ganzen Oldies nochmal ihr letztes Jahr gegeben. Ich will das einfach mal so schon ein bisschen als Cliffhanger und Oldies könnt ihr euch dann selber denken, wen ich damit meine, weil die Youngsters werden jetzt kommen und werden einfach die ganzen Leute wie Durant und Stephen Curry, LeBron, wenn man ihn mit dabei hat und so weiter, Kawhi Leonard, die werden jetzt dann irgendwann abgelöst. Du kannst diese Jungen, du kannst diesen Youngster einfach nicht mehr raushalten. Okay, tut wirklich weh. Ja, bin ich auch total bei dir, weil Ant, ja, ich mag ihn einfach. Ich mag ihn einfach. Ist einfach ein geiler Typ. Ja. Ohne Scheiß.
Und ich hab aber gute Begründungen dafür, warum er nicht dabei ist. Und ich habe wirklich mir das viel angeguckt. Also zum einen, er hat einfach die Advanced Stats nicht. Ja, also ganzes Player Efficiency Rating, Win Shares, Bucks plus minus, diese ganzen Sachen, da taucht er in den Top 10, Top 15 einfach nicht wirklich auf. Und viele andere Spieler, die wir jetzt heute in der Liste haben, sind über ihm gerankt. Sein Output offensiv ist stark, aber nicht herausragend. Seine Defense ist viel besser, als wir gedacht haben, aber jetzt nicht komplett herausragend. Und er spielt auch im defensiv stärksten Team der NBA vielleicht oder in einem davon. Aber das Wichtigste für mich war, ich glaube, wir haben alle die letzten 2 Wochen so ein bisschen abgespeichert oder 3 Wochen. Okay, Karl Anthony Towns ist raus. Guck mal, wie Ant gerade übernimmt. Guck mal, was Ant hier abreißt. Und dann habe ich mir das aber mal angeguckt. Zum einen ist dieser Stretch ohne Cat gar nicht so lange, wie man denkt. Das sind echt nur 9, 10, 11 Spiele sowas. Und der andere Faktor ist, das waren noch nicht unbedingt die stärksten Teams, die sie da geschlagen haben. Und als ich
aber er hat sogar ein paar Spiele ohne Rudy Gobert auch gewonnen. Also das ist schon echt krass.
Ja, fair, auf jeden Fall. Ich will gar nichts von ihm wegnehmen. Und also ich habe ihn nicht mal Top 15. Für mich ist er Top 12 wahrscheinlich. Es geht wirklich hier um 1, 2 Plätze, dass er nicht die Top 10 erreicht hat. Aber das waren für mich die 2 Ausschlusskriterien, wo ich gesagt habe, okay, er ist einfach advanced der technisch noch nicht auf dem Level von den anderen Jungs. Er spielt mit einer unglaublich guten Defense, was den natürlich oft den Arsch retten kann. Und er hat in diesem Cat-Stretch jetzt auch nicht das komplett Unmögliche geschafft. Und er hat vor allem nicht das Unmögliche geschafft jetzt über 3 Monate oder so, sondern wir reden hier echt noch von einem kurzen Stretch von Spielen, weil Cat ist noch gar nicht so lange raus, wie wir, glaube ich, alle denken.
Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich bringe auch mal einen Spieler, bei dem es mir irgendwie das Herz bricht. Und ich habe ihn am Anfang, ich habe gedacht, ich kriege ihn irgendwie mit rein, weil ich finde wirklich, er spielt so eine tolle Saison. Es ist bei mir Jalen Brunson. Ich wollte
Brunson hat es auch nicht geschafft bei mir. Ja.
Ich wollte Jalen Brunson irgendwie unbedingt mit reinkriegen. Es ist wirklich, der hat 66 Spiele gemacht, 27,4 Punkte und so tolle Quoten aus dem Feld. Und ich bin jedes Mal einfach so beeindruckt, wie so ein kleiner Spieler auch so einen Druck auf die Defense ausüben kann. Aber es reicht overall einfach noch nicht. Und tut mir auch irgendwie mega leid. Ich habe am Anfang gedacht, ich kriege ihn vielleicht irgendwie auf die 10 geschoben, aber ich hab's nicht geschafft. Deswegen Jalen Brunson für mich in der Saison auch auf jeden Fall ein Top 15 Spieler. Bei ihm könnte man zum Beispiel auch sagen, Punkt Defense. Ja, Jalen Brunson ist kein guter Verteidiger. Auch das ist bei den Top 10 Spielern immer so ein Punkt, den ich nicht außen vor lassen möchte, weil Giannis ist zum Beispiel für mich einfach ein Top-3-Spieler, Spoiler. Top-3-Spieler, auch wegen seiner Defense, ja. Weil Giannis hat so offensiv, finde ich, seine Baustellen, aber die Defense von Giannis ist einfach so individuell einzigartig und vielleicht ist er auch der beste Two-Way-Player in der Liga. Und so, ich kann doch nicht bei Giannis die Defense werten und bei anderen ignoriere ich sie dann komplett. Und Jalen Brunson ist halt einfach kein guter Verteidiger und deswegen, ja, ist es auch so ein Spieler, der es nicht reingeschafft hat. Würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit der 10. Oder hast du noch irgendeinen Spieler, wo du sagst, den möchtest du irgendwie noch seinen Hack geben, den hast du nicht mit reingenommen?
Nee, ich will ihn aber zumindest kurz erwähnen. Ist er ein Top-10-Player, ja oder nein? Wurde jetzt schon sehr heiß gekocht, der Take, aber Wemby. Nein, Wemby ist noch kein Top-10-Player. Ich hab's mir wirklich angeguckt. Ich habe wirklich auch versucht, den Case für ihn zu machen. Aber er ist noch kein Top-10-Player. Er ist näher, als man denkt, glaube ich. Also er ist näher an Top-10 als an Top-20. Und das mit 20 Jahren. Ich liebe auch diesen Satz, den ich immer höre aus den USA. Die sagen immer, ey, das ist die schlechteste Version, die wir jemals sehen werden von Wemby. Das muss man sich mal klar werden. Der führt die Liga in Blocks an. Der verändert komplette Offense-Strukturen von dem gegnerischen Team. Und der ist 20 und ein Rookie und spielt in einem der wacksten Teams der NBA. Die haben mit die schlechteste Defense. Trotzdem ist Wemby beim Defensive Rating ganz, 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 ganz weit oben. Also Wemby ist ein Monster.
Die On-Off-Court-Stats von ihm sind krank. Wirklich. Ja,
sowieso, genau. Value over Replacement Player, all das. Aber er ist dieses Jahr noch nicht Top 10. Aber nochmal, er ist closer an Top 10 als an Top 20. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Okay, dann gehen wir mal rein mit dem ersten Pick. Und ich habe echt lange überlegt mit ihm. Ich wusste nicht, nehme ich ihn mit rein, nehme ich ihn nicht mit rein. Er ist für mich der einzige Nicht-Superstar auf dieser Liste, aber du kannst ihn nicht reintun. Es ist Domantas Sabonis. Ich habe Domantas Sabonis, alle Advanced Stats lieben ihn. Er ist unglaublich effizient. Der Mann macht 20 Punkte, 14 Rebounds, 8 Assists, trifft 60 aus dem Feld, 40 von der Dreierlinie. Also das ist eine Effizienz, das ist ein Playmaking, das ist ein Rebounding. So, das sind Superstar-Zahlen. Das Einzige, was er nicht hat, ist Superstar-Scoring. Da ist er ein bisschen bescheiden, ein bisschen zurückhaltend. Da macht nur 20 Punkte im Schnitt. Aber er ist einfach von den Stats her ganz klar ein Top-10-Player dieses Jahr. Er ist der beste Spieler bei den Kings. Das Einzige, was ich halt gegen ihn als Argument habe, ist, ich habe null Angst vor dem. Ich habe wirklich über Eye-Test nachgedacht und hab mir auch aufgeschrieben, ey, ich habe null Angst vor dem und das ist für mich auch kein Superstar. Aber ich kann ihn nicht in diese Liste packen. Jetzt bin ich gespannt, ob du ihn hast oder nicht.
Nein.
Das bin ich. Okay.
Es tut mir so leid. Und die Kings-Fans werden sich so freuen, dass du das gerade eben gemacht hast. Und ich grinse alleine schon einfach für die Kings-Fans, weil er spielt wirklich eine überragende Saison. Und ich werde ihn definitiv in meinem All-NBA-Team mit dabei haben. Ich weiß noch nicht in welchen, aber er hat das so absolut verdient. Aber dieser Punkt Angst, dieser Punkt, wie krass kann ein Spieler ein Spiel beeinflussen, ne? Der hat mich bei Sabonis, es hat einfach ganz knapp nicht gereicht. Also für mich ist er ein Top 15, ich sag einfach immer Top 15, weil das sind dann so die Spieler, die wir gerade eben genannt haben, so ein Edwards, ein Jalen Brunson, ein Domantas Sabonis. Und es gibt einen Spieler, dem ich wahrscheinlich das letzte Mal die Ehre erweisen werde. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich ihn schon raus tue. Aber ich kann es einfach noch nicht. Es ist LeBron. Ich habe LeBron an die 10 gepackt. Ich weiß, dass viele schon sagen, LeBron ist nur noch ein Top 11 bis Top 15 Spieler. Aber dieser Punkt Angst ist bei LeBron irgendwie immer noch da. Und dieser Punkt, wie er das Spiel einfach beeinflussen kann. Dann auch bei Sabonis, so vom Offensive Scoring, ich habe mir auch ganz oft angeschaut, wie scoren die Spieler, also ob die auf allen drei Ebenen scoren können. Das fehlt mir bei Sabonis so ein bisschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das in den Playoffs besser macht als im letzten Jahr. Das war ja gegen die Warriors ein riesengroßes Problem, wo er dann sogar phasenweise unspielbar war. Aber es geht jetzt nicht um die Playoffs, es geht um seine Saison. Und da bin ich einfach bei LeBron James immer noch so, dass ich sage, der Mann scored über 50% aus dem Feld, trifft den Dreier so gut wie noch nie in seiner Karriere, wenn man auch das Volumen mit einberechnet. Und bei LeBron könnte ich jetzt aber den Punkt Defense gegen ihn bringen und sagen, alter Mann, das ist schon... Ich gebe ihm noch das letzte Mal diesen 10. Spot. Okay. Ich weiß gar nicht, ob du ihn überhaupt mit dabei hast. Wenn nicht, es würde mich gar nicht wundern. Aber bei mir ist LeBron an der 10.
Okay, ich sag mal so, ich habe LeBron dabei. Er ist aber noch nicht an der 10.
Oh, okay, ich bin gespannt.
Und er ist auch nicht meine 9. Denn ich habe an der 9, und da war ich so ein bisschen unterwegs wie du, wo ich gesagt habe, ja, es spricht eine Menge dagegen dieses Jahr. Aber da spricht der Faktor Angst eigentlich am meisten oder Bände. Es ist Steph Curry bei mir an der 9. Also ich kann keine Top-10-Liste der diesjährigen NBA machen ohne Curry, weil ich habe viele, viele Warriors-Games gesehen und es gibt keinen Spieler, meiner Meinung nach, der ab der Mittellinie so eine Gravity hat wie Curry. Die ganze Defense ist auf ihn fokussiert. Wenn er mal um irgendeinen Block rumgecurlt kommt und wirklich seinen Gegner abstreift und du hast diese halbe Sekunde, wo er den Ball fängt und er ist frei, du siehst, wie der ganzen gegnerischen Bank der Angstschweiß auf der Stirn steht und jeder realisiert sofort, fuck, wir sind am Arsch. Und es gibt für mich auch, wenn die Warriors richtig schlecht sind, das liegt meiner Meinung nach halt nicht an ihm. Ich habe vorhin schon viel über sie geredet, das liegt viel an der zweiten und dritten Scoring-Option, das liegt an der Inkonstanz, das liegt daran, dass Draymond lange raus war. Das hat so viele Gründe, aber das hat sicherlich nicht den Grund, Steph Curry, auch wenn er jetzt vielleicht mal eine schwache Woche gerade hat, aber who gives a shit, ganz ehrlich, für mich ist Curry an der 9.
Ja. Habe ich ihn dabei? Habe ich ihn nicht dabei?
Du hast ihn safe dabei.
Ja, natürlich habe ich ihn dabei. Also, das wäre schon.
Hast du ihn aber? Du hast ihn nicht an der 9?
Nein, ich habe ihn noch einen kleinen Ticken höher, aber er ist nicht mehr in den Top 5. Und apropos, unsere Zettel wollten wir doch, oder wollen wir die nach unserem Ranking vorlesen, was wir damals gemacht haben?
Ja. Also ich habe den dabei, wir lesen es vorher nach, aber ich kann das schon mal spoilern, wir hatten beide Curry in der Top 5. Und davon ist er jetzt natürlich deutlich entfernt. Liegt aber, muss ich wirklich sagen, auch viel mit dem Teamerfolg zusammen. Wenn die Warriors jetzt den dritten Spot hätten und Curry würde genauso spielen wie den Rest der Saison, dann glaube ich, hätten wir Curry alle höher.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat schon auch immer was mit der Bilanz zu tun. Das muss man sich auch nicht irgendwie schönreden. Ich habe tatsächlich an der neuen Devin Booker. Booker ist für mich ein Spieler, der für mich sehr, sehr schwer einzuordnen war, auch weil die Phoenix Suns irgendwie nicht diese überzeugende Saison spielen, wie ich das eigentlich von ihnen erwartet hatte. Ich finde aber Devin Booker jetzt auch in seiner neuen Rolle als wirklich Point Guard, als jemand, der primär den Ball nach vorne bringt. Ich finde, er macht das einfach in der Saison wirklich überragend gut und stark. Aber was mir bei ihm einfach noch so ein bisschen fehlt, ich würde ihn eigentlich gerne hochschieben, aber bei Booker fehlt mir einfach seit 2-3 Jahren so. Ich rede jetzt von der Regular Season, weil in den Playoffs, ich habe es nicht vergessen, Leute, was er letztes Jahr gemacht hat, aber ich rede von der regulären Saison. Einfach dieser Scoring-Output, dass der noch mehr wird, dass das Dreiervolumen noch mehr wird. Und deswegen kann ich Booker einfach für meine Kriterien, die ich für mich selber festgelegt habe, einfach nicht höher ranken als die 9. Ich würde ihn gerne höher ranken, aber das sind einfach so zwei Dinge, die mich bei ihm so ein klein wenig stören. Sprich, noch mehr Scoring, mehr in den Dreier nehmen. Natürlich, du hast auch Kevin Durant an deiner Seite, das darf man auch nicht vergessen. Und ein Bradley Beal, wobei Bradley Beal hat jetzt auch nicht so viele Spiele gemacht, also das kannst du auf gefühlt mal fast ausklammern. Deswegen habe ich Booker an der 9. Hast du Booker dabei?
Das war für mich einer der härtesten.
Oh, er hat Booker nicht mit dabei.
Ja.
Oh, krass.
Es ist so schwer. Also wirklich, es gab 2 Lakers und es gab 2 Suns-Spieler. So, und das hat mir wirklich.
Das ist mies, gell?
So
mit Kevin Durant und Booker und LeBron und AD. Wenn du alle 4 reinpackst, hast du schon. Das kann, ja.
Ja, hast du schon 40% deiner Top 10 voll. Und ich weiß total, was die Suns-Fans sagen werden. Ey, Booker ist das eigentliche Herz der Mannschaft.
Die Suns-Fans hassen dich. Die Kings-Fans. Die Suns lieben dich, die Suns-Fans hassen dich.
Ich hoffe nicht. Also, Booker ist das Herz der Mannschaft, ja. Booker hat sich über die letzten Jahre so krass entwickelt, ja. Booker ist der Point Guard, der Offensivlenker, ja. Kevin Durant ist mehr Söldner als wirklich Teamplayer oder Kevin Durant macht seine Mitspieler nicht wirklich besser im Vergleich zu Booker, ja. Mhm. Aber
wichtiger Punkt, dass er deine Mitspieler besser macht, Booker. Das macht er wirklich.
Und da merkst du gerade, ich habe jetzt lauter positive Sachen über Booker aufgezählt und jetzt könnte ich direkt anfangen und sagen, ja, natürlich ist er Top 10. So, dann schmeiß lieber KD raus. Also das war zwischen den beiden wirklich ein Coin-Toss. Ich finde, KD ist einfach aber halt, da habe ich wieder den Angstfaktor ein bisschen höher gehangen. Ich habe in dieser Saison weniger Schiss vor Booker irgendwie. Das ist das, was du gesagt hast. Irgendwie mir fehlt so ein bisschen das Volumen. Mir fehlt einfach so ein bisschen diese Games, wo ich sage so, boah, hier hat Booker komplett zerstört. Ja. Ich habe viel Suns gesehen. Ich habe nicht diese Memories, diese Saison, diese Erinnerungen, wo ich sage, ey, da hat Booker dem Game seinen Stempel aufgedrückt. Da hat Booker, sicherlich hatte er vielleicht bestimmt 1-2 Game-Winner, das will ich gar nicht unterschlagen, aber er hat irgendwie nicht diese, er ist nicht der gleiche Devin Booker oder ich habe zumindest nicht das gesehen, was ich letztes Jahr in den Playoffs gesehen habe, gegen Denver.
Ja, weil also, war ein Top-5-Player. Top 2.
Da war in der Geschichte. Ja. In der Geschichte war er da ein Top 2 Player. Ja, ja, nee. Deswegen, Booker hat es bei mir ganz knapp nicht geschafft. Ja, ich verstehe jeden, der ihn reingetan hat.
Aber Durant hast du mit dabei, oder?
Durant habe ich mit dabei, genau.
Okay, und wo hast du den?
Ja, pass auf, dazwischen kommt noch jemand, weil ich hatte jetzt an der 10 Sabonis, an der 9 Curry und bei mir kommt jetzt an der 8 schon LeBron.
Ah,
weil,
okay.
Ja, du kannst LeBron auch nicht zu hoch ranken, dafür ist die Saison dann doch nicht so stark im Vergleich zu den anderen Spielern. Sie ist für jemand, der in seiner 21. Saison steht, absurd. Du hast schon angesprochen, beste Dreierquote mit dem Volumen gepaart seiner Karriere. Also, dass der 40% trifft mit 39 Jahren, ist gestört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der Typ macht. Der macht seine 25 Punkte, immer noch ungefähr 8 Rebounds, 8 Assists. Der ist einfach der Spieler, bei dem du nicht den Ball in den Händen willst, wenn es ein enges Spiel ist. Sagen wir, wie es ist. Er ist einfach einer der intelligentesten Playmaker aller Zeiten, steckt immer noch in diesem Football-Spieler-Körper. Er hat viel seiner Athletik verloren, viel von seiner Explosivität. Aber es ist auch nicht so, als wäre das komplett weg. Es ist nicht so, dass er dich nicht immer noch zum Korb schlagen kann. die Gegner bouncen immer noch von ihm weg, wenn er zum Korb zieht und begehen Foul.
Wahnsinn.
Du hast das Gefühl, es war mehr Offensiv-Foul, als dass die ihn gefoult haben. Trotzdem kriegt er die Freiwürfe. Und ich muss schon sagen, also LeBron bleibt für mich ein Top-10-Player. Ja,
kann ich absolut unterstreichen. Also wenn ich den Punkt Angst vor jemandem noch höher bewerten würde, dann wäre LeBron für mich sogar über ganz vielen Spielern. Aber man muss natürlich dann auch irgendwie alle Komponenten mit einbeziehen und deswegen. Aber ich war echt gespannt, ob du ihn mit dabei hast, weil ich habe schon das ein oder andere Ranking gesehen. Da war er an der 11 und an der 12, also war quasi nicht mehr mit dabei. Aber für mich ist er auch echt immer noch mit dabei. Ich habe an der 8, ich habe es mir relativ einfach gemacht, ich habe einfach KD. Also ich habe Booker und KD nebeneinander gepackt. Ich kann auch jetzt schon mal spoilern. Ich habe AD nicht mit dabei. Also ich musste irgendeinen musste ich rauslassen von diesen vier. Und da können wir jetzt darüber diskutieren, wenn wir jetzt anfangen, über AD zu sprechen, und wenn du schon sagst, oh, hast ihn wahrscheinlich mit dabei, dann denke ich mir auch, soll ich ihn doch mit reinpacken. Aber jetzt mache ich erstmal, ich habe Kevin Durant an der 8, weil KD ist einfach dieser Killer, ist, finde ich, in der On-Ball-Shot-Creation einfach nochmal einen Ticken stärker als ein Devin Booker. Dann ist auch KD, finde ich, immer noch ein underrated Defender, auch mit seiner Länge und mit seiner Größe. Also will ich mir die Suns ehrlicherweise auch nicht vorstellen ohne ihn. Und ich kann einfach ne, also vor allen Dingen muss ich auch sagen, KD hat den Suns in der Saison wirklich über große Teile den Arsch gerettet, als Booker und Bradley Beal beide nicht spielen konnten. Es war eigentlich immer einer verletzt, es war aber nie KD, und das will ich ihm auch hier einfach mal hoch anrechnen. Und deswegen, auch wenn ich sagen muss, dass Kevin Durant dieses Jahr im vierten Viertel sehr, sehr schwach unterwegs ist. Also Devin Booker und KD, wenn es so um die Closing, um die Crunch-Time geht, da sind sie nicht gerade eben stark, die Phoenix Suns. Das kann man als Kritik anbringen. Aber ansonsten, und er macht seine Teammates nicht besser. Also er lässt den Ball gut weiterlaufen, aber that's it. Er ist kein Devin Booker, der wirklich den ersten Mann überspielt, rein penetriert und dann die Pässe spielt, durchsteckt oder Kickout-Pässe spielt. Also da ist, habe ich gerade einen Case gemacht, um Booker über KD zu ranken? Ich weiß es nicht. Ja, ich lasse es jetzt mal so. Ich pack KD an die 8, wegen seinem Scoring auch.
Ja, ich muss erst mal festhalten, ich fühle mich gerade immer schlechter, dass ich Booker nicht drin habe, weil jetzt, je mehr wir über ihn reden, desto mehr denke ich mir, ey, das ist so absurd, dass Booker kein Top-10-Player ist. Aber das sind dann eben solche Nominierungen wie jetzt so ein Sabonis.
Ich finde es cool, dass du mit dabei hast.
Befasst euch mal ein bisschen damit. Guckt wirklich mal, okay, wer führt die Liga an in den diversen Statistiken? Welche Advanced Stats sind wichtig im Game? Und da ist überall Sabonis am Killen. Deswegen, ich musste Sabonis reinnehmen. Aber ja,
hat übrigens mittlerweile 67 Double-Doubles. Also in der Saison, Leute, bei 71 Spielen und 25 Triple-Double. Also er hat sogar mehr als Jokic in diesem Jahr. Das ist schon...
Okay, also Sabonis in die Top 3.
Sabonis Top 5 Player.
Ja.
Oh Gott.
Okay, deine Punkte für KD kann ich eigentlich alle so absegnen und gehe deswegen auch mit KD an der 7. Also das ist quasi einfach meine nächste Positionierung. Und dann war es schwer für mich.
Aber halt, ich habe meine 7 noch nicht gesagt. Du bist jetzt bei der 7. Da mach ich aber einen Spieler, den hast du schon genannt. Das ist bei mir Stephen Curry. Also ich habe ihn dann doch noch mal... Ich kann deine Positionierung, 9 hattest du ihn, oder?
Ich hatte ihn 9, ja.
Ja, genau. Also ich habe ihn auch aus den Top 5 rausgenommen. Aber wenn ich mir wirklich dann doch nochmal einen Spieler wünschen könnte, der einfach Gravity mitbringt, Off-Ball-Movements, nach oben hin scoring-technisch absolut kein Limit, mal explodieren zu können, dann ist es einfach Steph. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil er einer meiner Lieblingsspieler ist. Deswegen, ich habe Stephen Curry an der 7, also auch raus aus der Top 5. Okay, da können wir dann eigentlich direkt weitermachen, weil Curry hatten wir ja schon. Kommen wir zur 6 und damit der letzte Platz außerhalb der Top 5.
Genau. Ich habe AD. Ich habe hier Anthony Davis. Ich will das einfach belohnen. Also 67 Spiele, dass er die ganze Saison überspielt. Er ist halt so ein Defense-Beast. Die Lakers haben jetzt wirklich nicht die beste Saison. Auch defensiv viele große Probleme. Und da ist AD so ein Anker, so ein wichtiger Spieler. Ich will nicht die ganze Zeit quasi das Gleiche wiederholen wie bei den anderen Spielern, aber einfach nur, damit ihr wisst, dass ich mich ja damit sehr viel beschäftigt habe. Ich habe sehr, sehr viel einfach natürlich auch auf die Advanced Stats geguckt, neben meinem Eye-Test, neben der Bilanz und alles. Aber ich habe auch immer bei den Advanced Stats geguckt, so okay, wie steht er in den ganzen wichtigen Kategorien? Und da ist er überall sehr, sehr weit vorne mit dabei, über Durant, über LeBron, in was auch immer für Kategorien. Und ich muss dann, und ich habe dann auch überlegt, so Thema Angst fällt bei AD natürlich offensiv größtenteils weg. Ist jetzt nicht so, dass ich in ein Spiel gehen würde, Bucks gegen Lakers, und mir denke, fuck, hoffentlich nimmt uns AD jetzt nicht offensiv auseinander. Aber seine Defense ist halt einfach so ein Riesenfaktor. Und er hat die Möglichkeit, solche großen Spiele abzuliefern. Und er scored ja auch. Also ich glaube, er ist auch so bei 24, 25 Punkten im Schnitt. Ich habe seine Stats nicht offen, aber er wird über 10, 12 Rebounds.
24,6 Punkte hat er, 12,5 Rebounds, davon 3,1 offensiv, was ein überragender Wert ist. Und er hat 2,4 Blocks im Schnitt, auch sehr, sehr stark.
Genau, das sind halt Wahnsinnswerte. Wie gesagt, in anderen Kategorien ist er auch weit vorne. Und Thema Angst habe ich ihn vor allem mal defensiv natürlich eingeordnet, offensiv ein bisschen weniger. Trotzdem, Ich will das belohnen einfach, dass er auch so viel gespielt hat dieses Jahr. Du kannst bestimmt auch einen Case machen, ey, pack AD an die Neuen und pack die anderen, die wir davor hatten, hinter ihn. Ja, aber ich habe ihn jetzt eben weiter vorne gerankt.
Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir beide uns irgendwie gar nicht schämen müssen für unseren Pick, weil jetzt merkt man einfach zum Beispiel eine unterschiedliche Gewichtung. Ich habe jemanden dabei, wo ich mir gerade denke, du hast ihn wahrscheinlich gar nicht mit reingenommen.
Ich weiß, wen du hast. Das habe ich vorhin rausgehört. Du hast bestimmt Kawhi.
Ja, ich habe Kawhi Leonard.
Auch super Pick. Und er hat es bei mir nicht geschafft.
Ja, ich habe auch echt lange überlegt, was ich mit Kawhi Leonard mache. Und ich habe mich immer an meine Worte der letzten 2 Jahre erinnert. Wenn Kawhi Leonard fit ist, ist er für mich ein Top-5-Player. Das hat er jetzt nicht ganz geschafft. Aber Kawhi Leonard ist ein Spieler, der in der Saison fast 50, 40, 90 averaged. Witzigerweise genau die Freiwürfe hat er nicht hinbekommen. Endlich mal wieder fit ist, der mit der beste Isolation-Player der Liga ist. Ich habe auch vorhin nochmal die Zahlen nachgeschaut. 1,19 Punkte pro Possession in Isolation-Matchups. Der für mich vor allem auch wieder defensiv endlich auf einem Niveau gespielt hat, wo ich sage, okay, das ist mal wieder so der Kawhi Leonard, den ich von, jetzt vielleicht nicht die Spurs-Jahre, wo er auch immer im All-NBA-Defensive-Team mit dabei war. Ich hätte mich irgendwie jetzt schlecht gefühlt, Kawhi Leonard gar nicht in den Top 10 mit dabei zu haben. Aber ich fühle mich jetzt auch irgendwie voll schlecht, dass ich AD nicht mit dabei habe, weil Björn hat auch voll den guten Case. AD spielt eine tolle Saison. AD ist so unglaublich wichtig beim Punkte Rebounding, Offensiv Rebounding und Defensiv. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Clippers haben auch so eine tolle Saison gespielt, weil Kawhi Leonard eben auch offensiv so flexibel einsetzbar ist. Und ich hätte Angst vor Kawhi Leonard offensiv, wenn der zu 100% fit ist. Und deswegen habe ich ihn als letzten Spieler außerhalb der Top 10 mit dabei.
Ja. Und außerhalb der Top 5 meinst du?
Was habe ich gesagt? Außerhalb der Top 10? Außerhalb der Top 5 meine ich natürlich. Ja, richtig.
Diese Liste, das ist eben das Thema, Leute, jetzt versteht ihr, warum wir uns gegenseitig vorab gesagt haben, ey, das war das Schlimmste, was wir je gemacht haben, weil es ist wirklich nicht mehr zu ranken. Jetzt gucke ich auf meine Liste und denke mir, ich habe Kawhi nicht dabei, aber ich hatte ihn einfach nicht dabei. Aber ja, es ist so schwer,
Du könntest jetzt wieder so Bonus rauskicken, aber das wäre dann auch langweilig. Das ist cool,
das ist so mein Cheatcode. Ich sage einfach immer, ja, ich könnte ja so Bonus rausnehmen. Ja. Nee, aber ich finde, er gehört da rein. Und selbst wenn ich so Bonus raus hätte, dann hätte ich immer noch das Thema mit jetzt Booker oder Kawhi rein oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, LeBron ist kein Top-10-Player mehr. Vor allem, weil LeBron jetzt zum Beispiel von Booker, Kawhi und eben LeBron wahrscheinlich die schwächste Defense spielt, zumindest in der Saison. Also du kannst auch einen guten Case machen, dass LeBron einfach wirklich nicht mehr Top 10 ist, was ich auch verstehen kann.
Das würde ich auch am ehesten akzeptieren, dass ich sage, dass man LeBron rausnimmt aus den Top 10 und sagt, er ist einfach nur noch ein Top 15 Player.
Das fühlt sich so falsch an. Ja, das geht nicht, das kann man nicht sagen.
Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass wir beide Embiid hier einfach rausgenommen haben. Stellt euch mal vor, den musst du da auch noch mit reinpacken, dann man muss einfach mittlerweile sagen, die NBA hat einfach 15 Top-10-Player. Das ist der Titel des Podcasts.
Ja, und man muss wirklich auch aufpassen, wie man jetzt dann immer so im Alltag spricht über bestimmte Spieler. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel, ohne zu überlegen, hätte ich immer gesagt, so ja, Ant ist ein Top-10-Player in der Liga. Aber ist er nicht. Ist er nicht. Wir arbeiten es ja gerade heraus. Ist er nicht, aber du sagst ja auch nicht in deinem Sprachgebrauch, ja, das ist ein Top-15-Player.
Mhm.
Ja, ja, aber nee, er ist halt Anwärter auf Top 10. Okay. Ja. Ich, Ich will das kurz einmal sagen. Also ich gebe dir jetzt mal eine Nummer 5. Für mich, weil für mich ist die Top 4 eine andere Kategorie. Also ich finde nicht, dass die fünfte Position hier auf dem gleichen Level ist wie die 4, über die wir gleich reden. Deswegen, ich mache es kurz und das ist bei mir Tatum.
Ja.
Ich habe Jason Tatum mit weitem Abstand die beste Bilanz. Ist ein herausragender Two-Way-Player, hat natürlich wie jedes Jahr extrem gute Stats, hat extrem gute Quoten. Alles wie immer, aber es ist halt schwer, ihn quasi höher zu ranken, obwohl er diese krasse Teambilanz hat, weil sein Team ist halt einfach so absurd gut. Das muss man halt schon mit reinrechnen. Vor allem diese Editions, oder White war letztes Jahr schon da, aber vor allem mit White und Holiday auf dem Feld zu stehen. Die beiden, was die denen wegverteidigen, was die denen einfach an Möglichkeiten aufmachen. Dann hast du noch durch Porzingis jetzt die Möglichkeit, viel öfter auch Five Out zu spielen. Dadurch ist die Zone, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, viel öfter offen. Das ist einfach, Tatum hat es fast von allen Spielern mit am leichtesten, auf seine Stats zu kommen. Aber ich kann den Mann auch nicht dafür bestrafen, dass sein Team halt super gut ist.
Ja, das ist ja auch gerade eben das große Thema beim MVP-Rennen. Und da sagen auch die Celtics-Fans ja auch irgendwo zu Recht, ja, was kann denn Tatum dafür? Er kann natürlich nichts dafür. Das MVP-Rennen war schon immer auch ein Rennen der äußeren Faktoren. Was hast du für Teammates um dich herum? Und die Teammates von Tatum sind einfach zu stark. Ich sag euch auch, Tatum könnte mittlerweile, der könnte auch 65 Siege holen mit den Boston Celtics, der würde mit dem MVP-Rennen trotzdem nichts zu tun haben. Das ist einfach, ja.
Ab einer gewissen, die Frage ist, ab welcher Zahl würden wir ihn mit reinnehmen?
All-Time Great, 70 gefragt. Plus Siege.
Oh shit, Max mit Ansage, okay?
Ja, das ist einfach, ja. Ich bin so am Überlegen, Mann, weil du gerade eben gesagt hast, Tatum.
Sag mir nicht, du hast Tatum nicht in den Top 10.
Nein, bist du wahr? Okay. Ich hab Tatum mit dabei. Oh mein Gott.
Ich dachte schon.
Nein, oh mein Gott. Die Boston-Fans würden vor meiner Tür stehen und Sturm klingeln. So, Max, wir finden raus, wo du wohnst. Ich gehe mit dir. Ich pack Tatum auch an die 5. Ich muss sagen, das war so ein Spot, bei dem ich wirklich überlegt habe, und ich weiß auch, dass die Tatum-Fans darüber nicht begeistert sein werden, dass man den einen oder anderen Spieler über ihn rankt. Aber ja, du hast eigentlich schon alle Punkte genannt, und ich finde auch einfach, zu den Top 4 ist dann irgendwie doch nochmal, es ist einfach doch nochmal, finde ich, qualitativ ein kleiner Unterschied. Jetzt kann man natürlich sagen, Tatum ist immer noch 19 Jahre jung, der Running Gag. Nein, Tatum ist 25, 26. Und das ist zum Beispiel auch was, LeBron hat ja Tatum in seinem Podcast enorm gelobt. Hat gesagt, hey, wie alt ist der Kerl? Der war 4-mal in den Conference Finals, war einmal in den Finals. Wann habe ich meinen ersten Titel gewonnen? Also da muss man auch schon immer aufpassen, dass man Tatum nicht irgendwie Unrecht tut, und er ist auf jeden Fall ein Top-5-Player in dieser Liga, vor allem, wenn man auch alle Komponenten zusammennimmt, Offense und Defense, Shot-Creation, aber ja, er ist bei mir tatsächlich auch an der 5, und ich habe ihn natürlich mit dabei. Das wäre schon krass gewesen, Tatum rauszulassen, also ey, da hätte ich mir auf jeden Fall keine Freunde gemacht.
Ja, das hätte mich jetzt gewundert. Also ich habe mir dann Folgendes aufgeschrieben für die Top 4. Ich habe geschrieben, die Top 4 ist super eng. In den meisten Advanced Stats formen sie auch genau die Top 4. Also sind dann immer unterschiedlich gerankt. So der eine ist bei Player Efficiency besser, der andere bei Bucks plus minus. Aber am Ende immer gleich die Top 4. Und ich habe dann aufgeschrieben, hier entscheiden wirklich Nuancen, wie man welche Facetten des Spiels gewichtet. Effizienz beispielsweise, Playmaking, Defense, Teambilanz. Das spielt da alles mit rein, okay?
Wie so in der Schulprüfung, Björn, gerade eben. Das ist übrigens meine Erklärung, warum ich diese Frage so beantworte.
Stimmt. Ja. Okay. Ja, komm, ich fange mal an. Ich habe an der 4 Luka Doncic.
Okay.
Ich habe an der 4 Luka Doncic. Überragende Stats, müssen wir nicht drüber reden. Topscorer der Liga, 34 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists, also fast ein Triple-Double im Schnitt. Quoten sind auch überragend. Sein Shooting ist minimal runtergegangen jetzt zuletzt, war teilweise auf 39-40% bei unfassbarem Volumen. Ja, was willst du groß über ihn sagen? Also er ist das Einzige, warum er nicht höher gerankt ist. Eigentlich musst du ja so argumentieren. Du musst fast schon argumentieren, warum du ihn an der 4 hast, so tief, nicht so hoch. Der einzige Grund ist, die Teambilanz ist nicht ganz da und es spielt einfach mit rein. Und er ist von den Top 4, über die wir gleich reden, defensiv der Schwächste. Das sind die einzigen Faktoren, die ihn für mich überhaupt nur an die 4 positionieren. Sonst wäre er wahrscheinlich deutlich höher. Vielleicht wäre er sogar die Nummer 1, wenn die Mavs beispielsweise an der 1 wären im Osten, im Westen. Was mache ich für Fehler gerade? Ja, aber für mich ist
Doncic. Ich sag jetzt mal besser nicht, wo ich ihn habe.
für mich ist Doncic die 4.
Ja. Dazu werde ich jetzt nichts sagen, weil ich komme erst noch zu Doncic. Das bedeutet, ich habe ihn nicht an der 4. Okay. Und ich mache weiter mit SGA. Also ich habe SGA an der 4. Record passt, Stats passt, ne? Defense passt, Stilleader in der NBA. Es ist unfassbar, was der Mann auch für Quoten aus dem Feld auflegt. Also hat sich auch, finde ich, nochmal weiterentwickelt in puncto. Er ist für mich der beste Driver in der Liga. Luca kommt auch an seinen Mitspielern kommt er immer vorbei, an seinen Gegenspielern kommt er extrem gut vorbei. Aber SGA hat einfach einen so enormen Druck auf den Korb. Das ist komplett irre. Vor allen Dingen, wenn man dann auch überlegt, dass er halt auch noch diesen Pull-Up-Jumper hat, er kann jederzeit auch abstoppen. Wenn ich mir manchmal vorstelle, das hätte Giannis noch, oh my goodness. Shit. Also dann wäre Giannis halt komplett unstoppable. Und von der Defense her ist SGA, er spielt eine unfassbar starke Saison für die Thunder. Und für mich ist er mittlerweile ein Top-5-Player. Ich denke mir, dass sich vielleicht der ein oder andere gerade aufregen wird, dass wir SGA über Tatum haben, aber ich finde, SGA ist einfach für mich in der Saison der bessere Spieler. Das heißt nicht, dass ich sage, ich nehme SGA in den Playoffs über Tatum, aber jetzt, wenn ich die ganze Saison betrachte, mir alle Advanced Stats ansehe, und dann ist einfach SGA Mr. 31 Punkte, hohe Quoten aus dem Feld und von der Defense her, ja, ich habe SGA an der 4. Hast du SGA unter den Top 5? Irgendwie habe ich gerade eben so ein bisschen schon, oder?
Ja, ja. Okay. Ich hab SGA an der 3. Und jetzt muss ich quasi verteidigen, warum habe ich ihn über Luca und wahrscheinlich auch, warum habe ich ihn über Tatum. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Das kommt hauptsächlich daher, dass Shay am wenigsten Hilfe hat. Also Shay spielt mit ein paar 20-Jährigen zusammen. Und ich verstehe dieses Argument immer nicht bei Doncic, dass es immer heißt so, ja, aber der Teamerfolg, wir sollten den nicht so hoch gewichten, weil wie viel kann man für den Teamerfolg? Ja, aber das hängt halt damit einfach auch zusammen und ich finde, der Teamerfolg muss hier ab einem gewissen Grad auch zählen und da habe ich Shay auf jeden Fall über Doncic. Warum habe ich ihn über Tatum? Ehrlich gesagt, das geht jetzt in die andere Richtung. Nein, das geht in die andere Richtung. Was ich auch schon gesagt habe, Tatums Team ist halt einfach so unglaublich gut, dass die selbst ohne Tatum eins der besten Teams im Osten wären. Die würden so, wie der Osten gerade strukturiert ist, würden die auch jetzt an der 1 oder an der 2 stehen, ohne Tatum. Und deswegen kann ich, und wenn ich das Gleiche mit Shay oder Doncic mache, wird es natürlich ganz anders aussehen. Deswegen habe ich die beiden auf jeden Fall safe über Tatum und ich habe Shay über Doncic, weil ich finde, dass Shays Team ohne ihn einfach ein Haufen junger 20-Jähriger sind mit unglaublich viel Potenzial und Shay lenkt und steuert dieses Team halt wie kaum ein anderer es könnte. Dazu kommt noch viel bessere Defense, als Doncic es jemals spielt und deswegen habe ich Shay an der 3 über Doncic.
Ja. Und ich habe Doncic an der 3. Ich habe mir da sehr, sehr schwer getan. Ich habe da auch sicherlich den Team-Record mit einfließen lassen. Ich habe die Defense mit einfließen lassen. Was mich schon auch, also ich habe echt lange überlegt, ob ich Doncic an die 2 oder an die 3 packe, weil Doncic bringt halt im Vergleich zu Giannis was mit. Und das ist einfach dieses Scoring von überall auf dem Feld. Und das hat Giannis halt überhaupt nicht. Giannis kann in keinen Step-Back-Dreier reingehen, wie das ein Luca kann. Der kann nicht einfach mittendrin abstoppen. Giannis ist ein Bulldozer, der zum Korb geht.
Aber Doncic kann nicht aufposten. Weißt du, Doncic kann nicht auf dem Level wie Giannis aufposten oder wie du sagst, als Bulldozer zum Korb gehen. Also du musst ja auch ein bisschen Positionen fair behandeln quasi. Kannst ja nicht von dem Big und von dem Guard quasi das Skillset jetzt vergleichen, oder?
Ich kann aber das Scoring vergleichen, was ich ja irgendwo muss bei den beiden. Nehme ich einfach lieber die offensiven Waffen, die mir halt ein Luca liefert, in Kombination mit dem eigenen Scoring gepaart, mit dem Playmaking. Aber ich muss mich gar nicht rechtfertigen, weil ich habe Giannis an der 2. Was willst du von mir?
Nee,
ich muss auch sagen, die Teambilanz spielt schon auch mit rein. Wenn Doncic jetzt unter den Top 4 wäre, also ich glaube, dann hätte ich ihm wahrscheinlich die 2 gegeben. Ja, defensiv. Hat Doncic, muss ich sagen, in der Saison auch mal gute Phasen gehabt. Er hat aber auch manchmal einfach wieder so seine Phasen, wo ja, er einfach keinen Bock hat und einfach so ein bisschen nebenher trabt. Das ist, wenn er das noch rauskriegen würde, dann würde ich sagen, er wäre sogar eigentlich ein ganz ordentlicher Verteidiger. Aber das ist einfach nicht vergleichbar natürlich mit Giannis, der von diesen drei einfach der mit Abstand beste Defender ist. Ich glaube, da sind wir uns heute mal alle einig, wenn wir da über Doncic, Giannis und Jokic reden. Deswegen habe ich Doncic an der 3. Naja, gut, jetzt habe ich ja gerade eben alles gespoilert. Ja, ja. Giannis an der 2 und ich habe dann Jokic an der 1. Mann, verdammt.
Okay, ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe auch Giannis an der 2 und dann dementsprechend Jokic an der 1.
Ja.
Bei Giannis einfach nur ein Satz. Die Bucks-Saison wird so zerrissen die ganze Zeit und so zerredet, dass man überhaupt nicht mehr mitbekommt, dass Giannis schon wieder eine MVP-Saison spielt. Also der macht 31-11 und 6,4 Assists bei über 60% aus dem Feld. Wäre die erste Saison der NBA-Geschichte, wo jemand über 30 droppt bei 60% Feldwurfquote. Ich finde, das Playmaking geht bei ihm immer komplett unter. Alle reden immer über seine Defense und dann teilweise auch über seine Offense, klar, aber die ist limitiert, wie du erklärt hast. Aber das Playmaking von ihm hat sich über die Jahre so gebessert und er ist wirklich ein guter Playmaker geworden aus den Double Teams heraus, aus dem Drive zum Korb heraus. Und er spielt einfach, er ist in seiner Prime so. Das ist genauso wie bei Jokic. Die spielen einfach 2, 3, 4 Jahre gerade auf dem allerhöchsten Niveau. Werden immer noch ein bisschen besser, werden nicht schlechter wirklich in irgendwas. Und deswegen, du kannst den beiden gerade eigentlich immer den MVP auch geben, weil sie sind so wertvoll für ihre Teams, sie sind so wertvoll für die Liga. Und ja, deswegen, das ist mein Case für Giannis an der 2. Und bei Jokic an der 1, glaube ich, müssen wir kaum drüber reden.
Hast du darüber nachdenken müssen? Ich hatte Jokic an der 1, war, glaube ich, die erste Position, die ich hatte.
Ich habe insofern drüber nachdenken müssen, weil ich kurz überlegt habe, okay, wie sehr gewichte ich Defense versus Playmaking? Weil wir sind schon bei Jokic, muss man fairerweise sagen, immer sehr, sehr geblendet von den Playmaking-Fähigkeiten und ignorieren so ein bisschen die defensiven Mängel.
Mängel, ja, stimmt schon.
Genau, die aber Giannis zum Beispiel ja gar nicht hat. Giannis hat ja keinen defensiven Mangel. Giannis hat eine defensive Stärke. Aber da kam ich dann auch zu dem Punkt so, ja, okay, aber Jokic kann auch den Dreier treffen. Jokic kann in der Offensive brillieren und es ist nicht so, dass Jokic vergleichbar ist mit, sagen wir, LeBron oder Doncic dieses Jahr, die in der Defensive einfach irgendwann überspielt werden, sondern Jokic sieht in bestimmten Matchups natürlich katastrophal aus, weil er ein 2,11 Meter großer, stämmiger Big Man ist. Aber unterm Korb ist nicht so, dass Jokic weggeschoben wird. Es ist nicht so, dass Jokic nicht
versucht. Er ist kein schlechter Verteidiger, wenn er mal so eine Position hat. Ja.
Exakt, wenn er die Position hat. Aber er kommt halt leider oft in die Situation, dass er gejagt wird im Mismatch von kleinen, schnellen Guards. Und natürlich überspielen die ihn dann. Und darüber habe ich ein bisschen nachgedacht, wie sehr ich das im Vergleich zu Giannis ranke. Aber ich kam eigentlich dabei raus, dass jemand, der bei allen Advanced Stats gefühlt an der 1 steht, aber nur eine Usage Rate bei der Usage Rate nur an 21 ist, mit weitem Abstand die wenigsten in dieser Top 10, da habe ich mir von vornherein gedacht, so, ey, das macht keinen Sinn, dann sind die Nuggets Nummer 1 im Westen. Er hat über Giannis oder besser als Giannis die Effizienz, das Dreier-Shooting, das Playmaking nochmal. Also es ist schon Jokic an der 1, je nachdem, wie man gewichten will, aber selbst ich als Giannis-Fan, der auch mehr Defense mag als Offense teilweise. Selbst ich sage, aber du musst es trotzdem Jokic geben. Also es führt keinen Weg an ihm vorbei, finde ich.
Ja, er ist aktuell der beste Spieler auf diesem Planeten. Ja. Das ist, ich muss auch sagen, er ist auch der Spieler, bei dem ich einfach das meiste Vertrauen habe. Auch wenn es in so Crunch-Time-Situationen, er findet einfach immer Lösungen. Und vielleicht schaust du Jokic jetzt nicht an und denkst dir, das ist ein Typ, vor dem ich Angst habe. Du solltest aber Angst vor ihm haben, weil er...
Ich glaube, jeder von uns hat Angst vor einem 2,11 Meter großen Serben.
Ja.
Wenn wir den sehen würden,
aber was,
auf wenn der Straße, wir hätten alle Schiss.
Ja, aber da muss ich immer dran denken, wie Jokic auf der PK sitzt und dann hieß es ja, übrigens, morgen ist die Parade und dann sagt er, no,
ja,
what?
Ja, ja,
I need
ja.
to fly home. Ein, ja, und dann dieser stimmt. Gesichtsausdruck erst. Ja, ich glaube, wir müssen über Jokic nichts sagen. Es gibt aktuell niemanden, der offensiv das Spiel ansatzweise so lenken und beeinflussen kann, wie er kann sich selber aussuchen, ob er seine Würfe kreiert, ob er nimmt, ob er in Post-Up-Situationen den Gegner wegpusht. Er hat gefühlt Augen im Hinterkopf, das Zusammenspiel mit Aaron Gordner. Er erlaubt sich so gut wie überhaupt keine Turnover, worüber sehr, sehr wenig gesprochen wird. Er ist rebound-technisch ein absolutes Threat. Also du musst gegen diesen Typen dich erstmal durchsetzen. Er hat die viertmeisten Rebounds in der NBA. Und da darf man auch nicht unterschlagen, dass davon 2,9 offensiv sind. Also es ist nicht, dass Jokic jetzt, weil er sagt, ich bin nicht der Schnellste, sagt, ich trab mal lieber schon zurück, sondern der crasht vorne wirklich auch komplett mit rein. Und ja, defensiv muss man einfach sagen, macht er wirklich keinen schlechten Job. Vor 3-4 Jahren konnten wir wirklich noch sagen, Jokic ist kein guter Verteidiger. In gewissen Matchup-Situationen sieht er sogar echt nicht schlecht aus. Und deswegen alles zusammengenommen, es ist offensiv die ultimative Maschine. Und ich glaube, das kann man ihm auch zu Recht geben. Ich froh, dass wir hier durch sind.
Yes.
Ich mache meine DMs bei Insta auf jeden Fall erstmal aus die nächsten Tage. Dann kommen wieder, warum Aaron Tatum unter SGA, seid ihr wahnsinnig, Freunde. Oh Mann, ey.
Okay.
It is what it is.
Lass uns das nochmal durchgehen. Jeder liest nochmal seine Liste vor. Also, Top 10 Player in dieser Saison, mein Ranking. Nummer 10 Sabonis, Nummer 9 Curry, Nummer 8 LeBron, Nummer 7 Kevin Durant, Nummer 6 Anthony Davis, ich wollte es in einem Rutsch machen, verdammt. Nummer 5 Jason Tatum, Nummer 4 Luka Doncic, Nummer 3 Shai Gilgeous-Alexander, Nummer 2 Giannis und Nummer 1 Jokic.
Yes, und bei mir Nummer 10 LeBron, Nummer 9 Booker, Nummer 8 Kevin Durant, 7 Stephen Curry, Kawhi Leonard an der 6, Tatum an der 5, SGA an der 4 und dann die Top 3 mit Luka Doncic, 2 Giannis Antetokounmpo und die Nummer 1 Jokic.
Okay. Yes.
So, und jetzt pack unsere alten Listen aus, bitte.
Mach ich, die sind richtig, richtig witzig.
Oh mein Gott. Hatten wir da Jimmy Butler dabei? Würde mich mal interessieren.
Nee, haben wir beide nicht.
Ja, haben wir gesagt, Regular Season ist nicht sein Ding, oder?
Genau, aber pass auf, wie es losgeht bei dir, ist alleine schon witzig. Du hattest an der 10, also damit man das nochmal erklären, Leute, wir haben vor der Saison ein Top-10-Ranking gemacht, das haben wir auch hier im Pod vorgelesen und ich habe zufällig die Liste behalten und habe die jetzt hier am Ende der Saison. Also, du hattest an der 10 Ja Morant. Das ist schon mal ganz schlecht gealtert.
Ja, gut, da konnte ich aber ja natürlich auch nichts.
Konnte man nicht wissen, klar.
Ja, ja, wobei, ja, gut, da habe ich schon sehr, sehr viel Glauben damals gehabt, dass er nach der Sperre zurückkommt und dann eine starke Saison spielt. Aber ja, okay, ja. Ja Morant, würde ich übrigens nächste Saison, muss erstmal zeigen, dass er wieder am Start ist. Okay, ja, gut.
Ja, ich lese erst deine Liste.
Warum grinst du schon so?
Nein, ich lese erst deine Liste jetzt komplett vor, aber ich sag dir schon mal so, deine 10 ist nicht schlechter als meine 10. Meine 10 ist richtig schlecht gealtert.
Okay.
Okay, also du hattest an der 10 Ja Morant, an der 9 Tatum.
Mhm.
Okay, an der 8 Kawhi. Du warst ein Kawhi-Believer. An der 7 hattest du Kevin Durant, an der 6 LeBron, an der 5 Embiid, an der 4 Doncic, 3 Jokic, 2 Curry, 1 Giannis.
Krass, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also die Reihenfolge bei manchen passt nicht so wirklich, aber so Embiid an der 5 habe ich auch noch im Kopf gehabt. Ja, ist eigentlich Kawhi Believer. Ja, Leute, wo habe ich ihn gehabt? An der 7, oder?
An der 7, nee, 8.
An der 8, ja, okay, jetzt habe ich ihn an der 6, ja. Oh, okay.
Jetzt, pass auf.
Björn lacht über seine eigene Liste.
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, wie ich da drauf kam, was ich da mir gedacht habe.
Was ich noch sagen wollte, krass, dass ich Tatum so tief hatte. Wow, da muss ich mir, glaube ich, selber nochmal reinhören, was ich da argumentiert habe, dass ich an Tatum nicht so wirklich glaube. Okay, dann mach mal deine Liste.
Okay, ich habe an der 10 einfach Chris Paul.
Was?
Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, was ich dachte, wie der jetzt für den Warriors rasieren würde, dass ich den an der 10.
Ey, das kann nicht sein.
Ich verstehe es auch nicht, aber ich habe CP3 hier aufgeschrieben.
Ey, ich schwöre, ich kann nicht mehr. Ey, das macht mich komplett fertig. Okay,
alles klar. Das ist mein schlechtester Take ever, glaube ich. Okay. Ich war dann auch ein Kawhi-Believer. Ich habe Kawhi an der 9. Also wir haben beide dran geglaubt, dass Kawhi ein großes Bounce-Begier haben würde, was er auch hat.
Hatten wir recht, ja.
Ja, okay. Ich habe Tatum an der 8. Ich habe Kevin Durant auch an der 7. Dann habe ich Embiid an der 6. Doncic an der 5. Oh, ich war ein krasser LeBron-Believer. Ich habe LeBron an der 4. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil warum sollte LeBron eine bessere Regular Season spielen als Doncic?
Du hast doch gesagt, dass die Lakers an die 1 gehen. Übrigens, Power Ranking können wir uns auch nochmal anschauen.
Deswegen, genau, weil ich dachte, die Lakers gehen an die 1. Aber das ist nicht schlechter als mein Chris Paul-Take. Ich glaube, der Chris Paul-Take Paul ist mein All-Time. Ich
komplett aus dem Leben.
Das ist mein schlechtester Take ever. Okay, dann habe ich auch Jokic an der 3. Und jetzt ist interessant, ich habe Giannis an der 2 und Curry an der 1. Ja, ich glaube, ich war sehr geblendet von diesen Curry-Playoffs gegen die Kings. Weil da hat er ja im Alleingang die Kings halt schon echt auseinandergenommen. Und ich glaube, ich war davon einfach krass geblendet. Und deswegen vielleicht auch die Chris Paul-Personalie, dass ich dachte, okay, mit Chris Paul, wenn der fit ist und startet, dann kann der vielleicht Curry die ganze Zeit füttern. Curry ist mehr Shooting Guard als Point Guard. Aber ja, das kann man, glaube ich, notieren als schlechtester Kobe Bjorn Take ever. Chris Paul, Top 10 Player im Jahr 2024. Das ist richtig wack.
Das ist ungefähr auf einem Level mit Max Kellerman, der gesagt hat, er bittet
Iguodala.
Ja, über Stephen Curry. Chris Paul an der 10 ist einfach nur komplett legendär. Also nach 5 Jahren Podcast auf jeden Fall nochmal. Ich krieg das Grinsen nicht aus meinem Gesicht raus, ey, wirklich.
Ja, Chris Paul. Vor allem, wie schlecht es gealtert ist. Komm, wir gucken mal spaßeshalber gerade, was Chris Paul macht. Ich rufe mir das mal schnell auf.
Na, wahrscheinlich 10 Punkte im Schnitt oder so.
Ja, und vor allem, also 46 Spiele, 9,4 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. Aber hey, er trifft den Dreier.
Oh, der Top-10-Player mit 9,4 Punkten, man kennt ihn. Oh Gott, ey, ich hab wirklich Tränen in den Augen.
Das altert so schlecht.
Ja, ey, ich würde mal interessieren, was ich da damals drauf geantwortet habe. Ich werde dir ja wohl kaum zugestimmt haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee,
aber
ich kann es auch kaum glauben. Ich weiß es nicht. Okay.
Oh, Freunde, Mann, der Pod, der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich lade euch heute mal nicht ein, mitzudiskutieren. Lasst uns einfach in Ruhe, bitte. Nimmt es einfach so hin, wie es ist. Nein, ich glaube, Björn hat auch eingangs ja gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Parameter und Faktoren, die jeder unterschiedlich gewichtet. Und ja, dementsprechend kann man so eine Top-10-Liste sicherlich anders anordnen. Oder man kann auch andere Spieler mit reinnehmen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt Kawhi Leonard mit drinnen, Björn hatte dafür AD mit drinnen. So, ich finde, beides ist absolut vertretbar. Also deswegen, und was ich richtig stark finde, ich glaube, da werden einige dir echt dankbar sein, dass du Sabonis mit reingepackt hast. Also das ist wirklich eine überragende Saison und hat er auch einfach mal verdient. So, gibt es noch irgendwas, weil ich kann nicht mehr. Ey, die Tränen in meinen Augen, Chris Paul an der 10 damals, das ist einfach zu gut.
Ich muss es auch selber nochmal nachhören. Ey, was habe ich mir da gerechtfertigt? Das verstehe ich wirklich nicht.
Oh mein Gott. Ja.
Ja,
krass. Ja, Freunde. Dann sind wir für heute durch, oder? Oder hast du noch was?
Nee, ich würde sagen, wir sind durch. Die Folge hat voll Bock gemacht. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr fünfte Viertel, dann schaut gerne am Samstag rein. Werdet gerne Supporter bei Patreon, schaut am Samstag bei der Folge rein. Da haben wir oft solche Folgen, weil wir da halt einfach die ganze Zeit nur Fragen beantworten aus der Community. Und da gibt es auch immer sehr, sehr viel Gelächter auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, supportet gerne, schaut gerne vorbei. Danke auch an jeden, der einfach so supportet, indem er einfach den Podcast jede Woche hört. Das ist natürlich auch extrem viel wert.
Danke für eure ganzen Bewertungen. Ich habe letztens bei Spotify gesehen, wir haben, glaube ich, schon über 5000 Bewertungen bei 4,9 Sternen.
What?
Das ist, ja.
5000 Bewertungen haben wir.
Wirklich. Ich schau nochmal nach.
Das
habe
ich noch nie gesehen.
Damit ich euch keinen Blödsinn erzähle.
Das geht jetzt erstmal runter auf 4,6 nach dem Chris Paul-Take. Ey, ich habe mich getäuscht. Die Jungs haben doch keinen Plan von Basketball. Lass mal für negativ bewerten.
Leute, sucht selber das fünfte Viertel. 6000 Bewertungen, 4,9 Sterne. Wir danken euch wirklich.
Wirklich? Wow. Danke, wir küssen eure Augen. Das ist ja das krass, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, also 4.
das muss man auch mal sagen, ich glaube, also vielleicht mal in 5-6 Jahren, genau, vielleicht in 5-6 Jahren haben wir es vielleicht einmal gesagt, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wo man das guckt, deswegen, ich habe das noch nie gesehen.
Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich wollte auch schon mal Podcast bewerten, ich weiß nicht, wie es geht.
Yeah.
Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr wisst es auch nicht nach dem Chris Paul-Take.
Ich habe auch seit Ewigkeiten nicht mehr in diese Podcast-Charts geguckt. Irgendwie, ich lasse es. Für mich floatet das fünfte Viertel einfach so da irgendwo in diesem Podcast-Space. Mir ist es auch scheißegal mittlerweile, ob wir jetzt meistgehörter Basketball-Podcast sind oder nicht. I really don't care.
Ja, also wir machen wir sind das happy jetzt damit.
Seit 5, 6 Jahren. Das ist alles cool. Ich denke, die Zahlen passen insgesamt. Und ich gönne auch jedem seinen Hack. Jeder, der so eine Show macht, soll durchziehen. Und wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten nicht in diese Charts geguckt. Ich habe noch nie auf Bewertungen geguckt beim Pod. Aber es ist geil. Also 6.000 Bewertungen hätte ich niemals. Das ist so absurd, weil wir haben das noch nie erwähnt. Wirklich nicht. Ja, dass dann 6.000 Leute abgestimmt haben. Und ich wurde das auch noch nie gefragt. Ich weiß auch nicht, wo man das abstimmt.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind euch da sehr, sehr dankbar und ich sehe das genauso wie Björn. Also das ist wirklich immer einer meiner Lieblingstage in der Woche und ich mag auch den Mix, ich mag unsere Struktur, wir haben ein bisschen Off-Topic mit dabei. Ich glaube, das macht uns beide auch einfach aus, dass wir halt nicht nur die Basketball-Analysten sind, sondern wir sind halt auch einfach Björn und Max. Ja, wir haben auch unser Leben, wir haben unsere Erlebnisse. Und ja, wir reden halt auch einfach mal darüber, ob jetzt Freezer, Cell oder Boo auf die Bank gehört oder nicht. Das sind halt einfach wir und deswegen, ich feiere das komplett. Die Folge heute hat extrem viel Spaß gemacht. Liebe Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. An die anderen, vielen, vielen Dank für euren Support. Björn, vielen Dank an dich und vor allen Dingen heute absolut für den Joke of the Day, also absolut legendär. Gerne. Und dann hören wir beide uns auch. Willst du noch was sagen?
Ich habe die Bewertung rausgefunden. Ihr geht auf den Podcast bei Spotify, ihr klickt quasi auf den Podcast fünfte Viertel und dann habt ihr da so 3 Punkte, die ihr anklickt. Und auf den 3 Punkten, wenn ihr da drauf geklickt habt, dann steht da Folgen, Show bewerten, teilen oder melden. Und wenn ihr dann auf Show bewerten klickt, dann könnt ihr da 5 Sterne geben, absenden und dann hat man 5 Sterne gegeben. Also es ist relativ schnell. Wenn ihr Bock habt, macht es gerne. 1000 Dank an die 6.000, die das schon gemacht haben. Wirklich krass. Wenn ihr Bock habt, bewertet gerne.
Ja, Freunde, und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und auch vor allen Dingen am Wochenende schöne Ostern. Genau, das vielleicht noch ganz kurz als Erwähnung. Björn, wir beide, wir hören uns wieder am Wochenende. Yes. Das war's, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.